Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Schon seine Mama hatte ordentlich Zellulose am Gesäß gehabt. Damit hatte es begonnen, ja. Das war im wahrsten Sinne des Wortes frühkindische Prägung. Präg, 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 Relief hintern. Oh, wie er darauf stand. Er wurde Altenpfleger, Nachtschicht. Das war der natürliche Lauf der Dinge. Denn er war nachtaktiv, wie sein Lieblingsvogel, die Beule. Oh, wenn er mit den Fingern drüber fuhr. Berg und Tal und hoch und tief und auf und ab. Und dann kam the great divide und hüpf herüber. Und dann ging's wieder rauf und runter, auf und nieder, immer wieder, immer wieder. Schöne, dicke, fette Popos mit Haufen und Mulden durchwebt, mit Hügeln und Senken durchwachsen, mit Kratern und Furchen durchzogen. Am besten bloß von einer Seite beleuchtet, dass das schön Schlagschatten warf. Mondhintern. Da stand er drauf. Das fand er geil. Da wurde er hart und weich zugleich. Er hatte halt eine Bindegewebsschwäche.
Es ist der 2. Juli 2017. Sie hören Fest und Flauschig bei Spotify. Hallo, mein Name ist Jan Böhmermann und ich muss mich direkt zu Beginn, bevor Olli auftritt, er hat heute einen großen Auftritt, so viel kann ich schon verraten, dafür entschuldigen, dass es letzte Woche nicht geklappt hat. Ein Blitz hat eingeschlagen im Studio, haben wir jetzt im Nachhinein rausbekommen. Das führte dazu, dass die Leitung andauernd abbrach. Das wird diese Woche aber nicht passieren, obwohl, ich glaube, in Berlin gerade Starkregen ist, aber in Köln ist das Wetter fantastisch. Deutschland ruft Spotify und Jan Böhmermann ruft jetzt Olli Schulz, der heute, ein bisschen die Spannung, damit die Fallhöhe umso größer ist, der heute aus seinen neuen Gemächern, in denen er jetzt ab sofort immer senden wird, zu uns kommt. Es ist keine Wohnung, es ist kein Einfamilienhaus, es ist keine Doppelhaushälfte, nein, es handelt sich um ein echtes Schloss. Begrüßen Sie mit mir bei Fest und Flauschig Fürst Oliver, willkommen auf Schloss Schulz. Hallo Olli.
Hallo liebe Freunde da draußen, hier ist Olli Schulz aus dem Schloss Schulz. Wie geht es dir, Jan?
Das ist,
es ist Wahnsinn, wie das hier halt. Es tut mir so leid.
Es ist kein Spezialeffekt. Was Sie jetzt hören, meine Damen und Herren, ist die echte Raumakustik von Olli Schulz in seinen neuen Räumlichkeiten. Olli ist umgezogen in eine Gegend, in der die Reichen und Schönen wohnen. Denn,
nee, die wohnen hier gar nicht, aber hier gibt's ein Schloss. Und in dem Schloss wohne ich jetzt. Und das Problem ist, dass ich noch nicht genug Möbel zusammengefunden habe, Jan. Und es hallt hier einfach. Und ich rede auch sehr leise. Und trotzdem bleibt dieser Hall einfach hier vorhanden, weil es wirklich wahnsinnig groß ist. Ich habe dir gerade ein Video geschickt von zwei meiner Räume.
Ja, ja. Also erstmal bin ich erstaunt, dass es solche Wohnungen überhaupt noch in Berlin gibt und dass sie nicht weggentrifiziert sind von irgendwelchen Menschen aus Baden-Württemberg. Stattdessen kommen jetzt neureiche Hamburger wie Olli Schulz da in die Stadt.
Moment mal, Jan. Ich wohne schon seit 12 Jahren in Berlin. Jetzt habe ich auch das Recht, mir eine gute Wohnung zuzulegen. Es ist sehr schlossartig. Es wirkt so. Das liegt aber an diesem Hall, der gerade herrscht. Nächstes Mal habe ich einen Esszimmertisch. Der wird übrigens heute während der Sendung geliefert. Ich muss mich jetzt schon mal entschuldigen bei allen, dass es vielleicht nachher an der Tour klingelt. Wir unterbrechen müssen, weil der Esstisch dann hier aufgebaut wird. Oh. Das ist ein Gusseisen, mit einem gusseisernen Fuß. Jan, wirklich, damit ich hier jetzt immer Sitzung halten kann. Also auch von meiner Seite aus, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig, heute hier bei Spotify, der vorletzten Sendung vor der Sommerpause. Jan, wie ist es bei dir in deinen einfachen Gemächern, sage ich jetzt mal?
Also ich muss sagen, ich habe diese Woche ein Sofa bekommen, damit das hier so ein bisschen gemütlicher ist. Also ich habe jetzt eigentlich bin ich perfekt ausgestattet, nachdem ich mein altes Radiomischpult vor kurzem weggeschmissen habe, von dem ich dachte, das sei State-of-the-Art-Technik, bis ich danach geguckt habe im Internet, dass es auch schon wieder 15 Jahre alt ist und dass es mittlerweile ganz tolle neue Geräte gibt. Und jetzt habe ich mir gerade eben, bis du quasi hier deinen Kaffee gemacht hast und an deinem Schlossmikrofon warst, habe ich mir ein Tischstativ gekauft und bin jetzt eigentlich wunschlos glücklich. Ein Tischstativ für mein Mikrofon habe ich bestellt für 19 Euro bei einem großen Musikversand. Und das müsste jetzt nächste Woche kommen. Und dann wird die letzte Sendung vor der Sommerpause wirklich in technischer Perfektion von meiner Seite ausgestrahlt. Und du bist, man muss mal vielleicht, ich würde ganz klein, ganz kurz ein kleines bisschen mit dir vielleicht so ein bisschen in deine Räumlichkeiten gehen. Auch um den Menschen mal, zu erzählen, wo du und wie du eigentlich so lebst. Weil mich fragen das auch viele. Wenn mich Leute treffen, dann geht es eigentlich weniger immer um mich, sondern immer darum, wie ist Olli so drauf? Wie ist der so privat? Wo lebt der? Man hört ja immer über den Podcast so ein bisschen was über seine Gemächer. Und heute, ich war ja schon da bei dir in deiner Wohnung. Ich kann sagen, es ist tatsächlich was Schlossartiges. Also es sind 3 Stockwerke, Berliner Stadthaus.
Berliner Stadthaus, 3 Stockwerke und, genau, mit so einem wunderschönen kleinen Turm. Das ist das Prinzessinnenzimmer. Da wird dann später meine Auserwählte wohnen, die natürlich noch auf sich warten lässt. Die anderen Räume sind rustikal, sehr große Räume hier, wie gesagt. Hast du ja selber gesehen, viele Gemälde an der Wand. Und es ist halt eine andere Art von Leben, die ich hier führe. So ein Sofa oder so ein Mikrofonständer, das kenne ich ja alles gar nicht mehr.
Ja, das ist tatsächlich so. Du kommst ja, aus einer Einzimmer-Pantry-Küche-Wohnung, wo wirklich nicht viel drin ist. Wo kaufst du denn jetzt Möbel? Weil diese Räumlichkeiten, als ich die gesehen habe, da war noch nichts da drin. Du kannst ja nicht deine alte Matratze auf den Eierkartons da reinlegen, auf der du jetzt die letzten Jahre zusammen mit den Ratten geschlafen hast.
Ich habe jetzt tatsächlich mit Til Schweiger so einen Endorsement-Vertrag. Der kommt vorbei persönlich, barfuß in so einem kleinen Strickpullover und schaut sich mal die Gemächer an und dann wird das hier individuell nach dem Geschmack von Til Schweiger eingerichtet. Und dann ist das eine richtige Lebemann-Wohnung. Da gibt's ein Partyzimmer, ein Männerzimmer, dann gibt's aber auch ein Zimmer, also ein Leberaum, ein Pianozimmer, eine Bibliothek, all das, was man als moderner Mann braucht.
Auf der Feminismusgalerie werden dann einfach aus 200 Jahren Kunst von Frauen für Frauen einfach Sachen ausgestellt, wo dann, ich sag mal,
Männer meines Schlages haben keine feministische Ader. Für die ist eine Frau eine tapfere Begleiterin durch das stressige, starke Leben eines Businessmannes, wie ich es nun mal bin. Hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau, die ihm den Rücken stärkt, das Schloss putzt und natürlich in ihrem Turmzimmer wartet, bis der Mann mit der Glocke läutet. Und so hier ist es ungefähr auch. Ich suche halt noch. Ich habe jetzt bei Parship Mann mit Schloss sucht Frau.
Sucht Frau. Genügsame Frau.
Mit Schlüssel. Genau. Mann mit Schloss sucht bescheidene Frau. Ja, das Problem ist, dass wir jetzt aufpassen müssen. Cabrio-Olli, Ratten-Olli, jetzt Schloss-Olli. Es wird dann wieder für lange Zeit einen prägenden Begriff geben für mich und dann wird es wieder ganz schwer mit der nächsten Platte, wenn ich wieder sozialkritische Lieder singe, da rauszukommen jetzt aus diesem Ruf, den wir mir eben aufbauen. Deswegen ab der Hälfte der Sendung von, sagen wir, Bahnhofsmission, Olli. Ich sitze hier einfach gerade und warte auf Essen. Keine Ahnung. Jan, letzte Woche... Oh, das nervt mich gerade tierisch mit dem Hall hier auch. Aber ich halt das draußen also, auch so?
Es halt total. So. Allein die Vorstellung, Olli. Also ich kann mir vorstellen, es sitzen ja schon wieder 17 Comiczeichner in ganz Deutschland an ihren Illustrator-Pads und zeichnen Ollis Schloss, weil ich kann mir schon vorstellen, es müsste auch so einen ganzen Trakt geben, wo so vergessene Prominente untergebracht sind. So eine Mission für Prominente. Weißt du, so ein Gnadenhof für Altprominente.
Weißt du, die nicht mehr so... das machen wir heute. Die großen 5 Prominenten, die wir in unserem Gnadenhof aufnehmen würden. Was hältst du davon?
Das ist eine ganz gute Idee.
Ja, die großen 5 Prominenten, die, wenn alle Stricke reißen, die bei uns immer noch ein warmes Tässchen Suppe bekommen.
Olli, find es gibt in dieser Woche so viel zu besprechen, nachdem wir letzte Woche ja eine Musikspezialsendung hatten. Habe ich
das war sehr unglücklich.
Ich habe alle erst mal geschrieben hinterher.
Ja, hat er mir gesagt.
Und mich nochmal entschuldigt, dass ich erstmal zu spät gekommen bin tatsächlich, was wirklich noch nie passiert ist in all den Jahren. Und ich habe mich entschuldigt und habe gesagt, er kann gerne nochmal wiederkommen, weil ich fand ein fantastischer Gast.
Sehr angenehme Stimme gewesen, sehr smart, echt ein guter Typ. Und es war natürlich sehr Hip-Hop-lastig. Du hättest das wahrscheinlich ein bisschen entkräften können. Ich war dann auch überrascht, weil das war die erste Sendung, die ich ohne dich moderieren musste. Du hast mir auch schon ein bisschen gefehlt, auch wenn du nicht so auf Emotionen stehst, Jan, aber ein bisschen hast du mir wirklich gefehlt. Ach komm. Und dann Na, doch, war doch wirklich, ganz gut, muss, ja, da habe ich mit ihm so Nerdquatsch gemacht und natürlich hätte man vielleicht mal abdriften können, aber da ich den ja auch als Musiker, ich habe die neue Platte gerade gehört und da ist ein Song drauf, Senden an alle, der ist wirklich so fantastisch, den packe ich irgendwann, wenn die Platte rauskommt, nochmal auf die Playlist. Genau.
Der, jedenfalls sag mal, kommt die Platte nicht, ja? Ist die Platte nicht schon rausgekommen?
Also wir genau, sind jetzt heute Freitag, genau. Oh, den packe ich heute auf die Playlist nochmal, als kleines Dankeschön für diesen netten Besuch von Alias, Senden an alle von deiner neuen Platte, das ist mein Lieblingssong gerade. Musst du dir auch mal anhören. Wir hätten gerne, ich hatte versucht, dich in der Sendung nochmal anzurufen, deine großen 5 Hip-Hop-Alben. Wir haben die großen 5 Hip-Hop-Alben gemacht, das hätte
aber
ich gerne.
Aber was soll denn das sein? Aber glaub, ja, glaubst nicht, du, dass, aber ich du da, dass mir überhaupt 2 einfallen würden? Ich bin doch kein Hip-Hop-Oli. Ja. Ich komme nur ins Business nicht rein. Ich beite einfach nur im Business so rum, komme einfach von der Seite rein und mache alles kaputt und ärgere die Leute und sorge dafür, dass die Hip-Hoper mich scheiße finden, weil die sagen,
ich bin nicht so ein Game zu tun. Du hast aber, wir haben neulich uns getroffen, mussten da zusammen arbeiten und ich hatte meine Box, meine Aktivbox hier mit und wir haben Hip-Hop gehört und du hast bei Absolut Beginnern und auch so anderen Sachen erstaunlich textsicher mitgerappt.
Ja, aber das sind doch diese Markus-Lanz-Skills, das kann ja wirklich jeder Vollidiot. Das ist einfach, wenn man auf einer Party in den 90ern eingeschlafen ist, ist man irgendwann aufgewacht und hatte diese Hip-Hop-Songs automatisch im Kopf drin. Also natürlich kann ich diese ganzen alten Deutschrap-Klassiker auswendig, aber das hat ja mit Hip-Hop, zeitgemäßen Hip-Hop-Skills nichts zu tun. Liebe Grüße an alle, ein fettes Brot und Jan Delay, natürlich ist das alles auch zeitgemäß, aber es sind natürlich Klassiker. Die Klassiker, da kann ich mithalten, aber bei Cloud Rap, da wird es schon ein kleines bisschen schwer für mich, das nachzuvollziehen, dass das eine gute Idee ist, diese Songs zu hören. Es ist was für junge Leute, das muss man sich auch mal irgendwann klar machen. Mit 35 ist man raus aus dem Junge-Leute-Game und da muss man auch gar nicht erst anfangen mitzuspielen. Olli, es gibt ganz viele Dinge, die wir in dieser Sendung besprechen müssen. Ich habe eine ganze Liste tatsächlich heute gemacht.
Das finde ich gut. Ich habe nämlich gar nichts. Ich fliege morgen weg, deswegen ist es ganz gut. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich mache morgen einen kleinen Kurztrip. Deswegen finde ich es schön, wenn du die Sendung heute ein bisschen übernimmst.
Ja, ich habe zum ersten habe ich eine, im weitesten Sinne hat das mit Hip-Hop zu tun, eine Hausdurchsuchung bei unserem lieben Freund Markus Steiger. Da kamen wohl mehrere Polizisten, wirklich? hat er gepostet bei Facebook und habe ich mir dann durchgelesen, es ging wohl darum, dass die Polizei vermutet, dass er hinter dieser 1. Mai-Demo steckt, die illegal durchs Mai-Fest führte. Und da haben dann mehrere Polizisten seine Wohnung durcheinander gewirbelt und er hat dann noch ein Foto gemacht von oben. Dann war das Handy aber, glaube ich, weg, das wurde beschlagnahmt und das alles. Also Markus Steiger ist, glaube ich, momentan handylos und ich weiß auch gar nicht, ob er uns jetzt hören kann, weil alle Endgeräte bei der Polizei liegen. Trotzdem, liebe Grüße.
Markus Steiger habe ich neulich an der Ampel in Kreuzberg getroffen und ein paar Tage vorher hat er mich angerufen, mir zweimal auf die Mailbox gesprochen und mich eingeladen zu seinem Podcast, den er gerade macht. Ich hatte da aber gerade zu tun und habe auch mich nicht zurückgemeldet und auf einmal stand er wie ein schlechtes Gewissen an der Ampel neben mir und meinte, ja wirklich, stand zu links und habe im Fahrrad und der ist auch ein bisschen so ein kräftiger Typ. Das ist so ein, Markus Steiger ist so ein körperlicher Typ. Also ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen, der fasst einen gerne mit seiner krassen, kräftigen Hand so auf die Schulter. So nach dem Motto, also ich habe hier alles im Griff und dich auch, wenn ich will. Und dann stand er da und meinte so, ja, hier, ey Olli, alles klar. Und ich meinte, ja, alles klar. Und dann meinte er, nächstes Mal, wenn ich anrufe, gehst du aber mal ran. Ne? Und dann ist er so mit seinem Mountainbike.
Und das war aber,
und hast du direkt, die Bullen gerufen und gesagt, dass er hinter der ersten Mai-Demo steckt. Ich glaube, das ist so, ja. Ich habe ihn angerufen daraufhin und habe gesagt, ja, die Polizei gesagt, da ist irgendwas koscher mit dem Typen, überprüfen Sie das mal. Nee, auch von meiner Seite aus schöne Grüße an Markus Steiger. Und wenn du im Knast bist, ich mache auf alle Fälle eine Benefit-Konzert für dich am nächsten 1. Mai.
Würde ich machen. Ja, wobei es kann übrigens auch sein, dass die Polizisten, die Markus Steigers Wohnung durchsucht haben, dann auf seinen ganzen Hip-Hop-Fans waren, die Musik angefangen haben zu hören und dann mit 2,5 Hundertschaften nach Hamburg gefahren sind, um da so richtig die Gruppensex-Party, richtig die Sau rauszulassen. Hast du das mitbekommen mit den Party-Polizisten?
Das habe ich mitbekommen. Das habe ich tatsächlich. Wahnsinn. Aber ich habe auch gestern das Statement gelesen von der Polizei im Internet.
Ja, also ich sag mal so, dieses Statement, ich wollte es gerade raussuchen, ich würde es gerne mal vorlesen, weil das ist wirklich, das ist ja von der Polizei eine offizielle Pressemitteilung.
Ein bemerkenswertes Statement, was einerseits natürlich sehr menschlich geschrieben ist und auch so ein bisschen, wie sagt man, flapsig, was glaube ich so den Jargon der Jugend treffen soll oder was auch immer oder auch zeigen soll, wir sind auch nur Menschen, trotzdem erstaunlich flapsig vielleicht auch. Kann man das so sagen, ohne dass ich mich jetzt aufspielen will als Instanz, die über der Polizei herrschen will, aber ich fand das dann, ich weiß nicht, ob ich es gut finde.
Also ich lese es mal vor. Erstmal muss man vielleicht den Sachverhalt ganz kurz aufklären. Also 2 oder 3 Hundertschaften aus Berlin waren zur Vorbereitung des G20-Gipfels, der nächste Woche übrigens in Hamburg stattfindet, Für alle Leute, die sich da schon das Wochenende was irgendwie nichts vorhaben, die können sich da vielleicht auf den Weg machen, mit dem Regionalexpress nach Hamburg zu fahren, um da zu demonstrieren, unter anderem. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Und die Polizisten haben das alles vorbereitet, sind da hingefahren und mussten dann schlafen in einem Containerdorf, die 2500 schafften. Das waren, glaube ich, 250 Polizeibeamte aus Berlin. Und in diesem Containerdorf, ein ehemaliges Asylbewerberheim oder ein ehemaliges Flüchtlingsheim, kam es dann relativ schnell zu unschönen Szenen. Vielleicht war das auch ein Trick der Polizei in Hamburg, dass man die Berliner Kollegen da untergebracht hat, damit die mal wissen, wie sich das anfühlt in Flüchtlingsheimen. Und wenn man sich in den vergangenen Monaten immer darüber aufgeregt hat, warum gibt's andauernd Ärger in Flüchtlingsheimen und sowas, spätestens weiß man, selbst Leute, die ein Eid aufs Grundgesetz geschworen haben, wenn die länger als 2 Stunden zusammen in so einem Containerdorf abhängen, dann kann
es gefickt.
Dann wird gefickt ja. und rumgefeiert. Die haben sich dann auf jeden Fall offizielle Begründung.
Hat da wirklich ein Polizist mit einer Politesse gevögelt da? Also ist dieser Akt so vonstatten gegangen? Oder haben die nochmal mit dem Pimmel gewunken? Ich weiß es nicht genau.
Also ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal den Sachverhalt, erstmal bevor wir das Statement der Polizei vorlesen, vielleicht nochmal kurz den Sachverhalt, warte mal, Polizei Berlin, Hamburg, ganz kurz einmal vorlesen, was da genau passiert ist. Das ist eigentlich ganz schön. Ich glaube, die BZ hat es zuerst gemeldet, Berliner Zeitung. BZ, da. Also Überschrift: Hamburg schickt Berliner Partypolizisten nach Hause. Aus der BZ, das waren die ersten, bei denen ich es gelesen habe. Die 14., die 15. sowie die 32. Einsatzhundertschaft waren seit Sonntag im Vorfeld des G20-Treffens in Hamburg im Einsatz. Eigentlich sollten die Beamten am kommenden Mittwoch zurück nach Berlin verlegt werden. Doch die Einsatzführungskommandos in Hamburg hatte entschieden, dass die Polizisten bereits am Montagabend aus dem Einsatz entlassen werden. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Grund folgendes: Die Polizisten waren in einem Containerdorf untergebracht. Dort sollen Wachschützer beobachtet haben, wie ein Polizistenpärchen in aller Öffentlichkeit Sex an einem Zaun hatte. Zudem sollen die Beamten nach einer Laubstarten-Party gemeinsam in einer Reihe an einen Zaun uriniert haben. Außerdem soll eine Kollegin nur in einem Bademantel mit einer Waffe in der Hand auf einem Tisch getanzt haben. Hier ein Foto von der Party. Wer in seinem Leben nicht wenigstens einmal nur mit einem Bademantel bekleidet und die Dienstwaffe schwenkend auf einem Tisch getanzt hat, der hat nicht gelebt. Das ist meine Meinung.
Aber hier, wirklich warm. Ja, ich will das Foto auch sehen. Und dann machen wir mal ganz kurz einen Break, Jan. Und ich würde mir eine Wolldecke holen, die mir über den Kopf legen. Kein Witz, damit der Hall ein bisschen weggeht, weil mich das selber auch gerade ein bisschen nervt. Damit hier auch ein bisschen dieser dekadente Schloss-Sound ein bisschen runtergeschraubt wird.
Willkommen auf Schloss Olli ist der Titel der heutigen Sendung. Willkommen
das
auf Spotify
Schloss.
Fest und Flausch.
Genau.
Senden an alle ist ein Song, den du auf die Playlist packst. Und ich würde gerne passend zur schlossartigen Atmosphäre der heutigen Sendung einen Song von Huibu, das Schlossgespenst, das Hörspiel. Gibt's das eigentlich bei Spotify? Es gibt auch Hörspiele, aber ich glaube nur ganz wenige.
Es gibt ziemlich viele Hörspiele bei Spotify. Und vor allem gibt's die ganzen alten Europa-Klassiker. Die gibt es alle bei, also zum Beispiel auch hier Marco Polo oder in 80 Tagen um die Welt.
Ich sehe es gerade, ja.
Ja, diese ganzen Klassiker, die höre ich mir momentan wieder an, die ich aus meiner Kindheit kenne, mit diesen ganzen charismatischen Stimmen wie Hans Petsch oder Peter Schiff und ähnlichen Leuten. Das ist sehr, sehr schön. Das ist ein sehr schönes
nostalgisches Gefühl. Es gibt tatsächlich Huibu, das Schlossgespenst. Ich würde mir gerne von dem Berliner Album von Rufus Wainwright, was schon ein paar Jahre alt ist, den Song Sanssouci wünschen, passend dazu zur schlossartigen Atmosphäre der Sendung. Und wir sind gleich wieder da mit den Polizisten aus Berlin und vor allem dem Pressestatement der Polizei Berlin, was wirklich selbst für unsere Verhältnisse bemerkenswert flapsig ist. Und da muss man schon vielleicht mal sagen, mit Deutschland geht's bergab. Wenn das die Polizei öffentlich schreibt, dann stimmt
aber das. Aber also das Partyfoto von den Polizisten, die sehen ja echt alle aus wie so jugendliche Assis so ein bisschen da, ne? Das ist ja krass. Also die sehen jetzt nicht, das könnte auch ein Foto vom Ballermann sein. Das sieht nicht aus wie ein Foto. Also das könnte auch, das ist schon krass. Also
könnte aber auch eine Antifa beziehungsweise Neonazi-Party sein. Auch das ist alles möglich. Also alles so schwarz, in schwarz gekleidet, junge Männer mit schwarzen Kapuzenpullovern, die alle ordentlich, also könnten sowohl Antifas als auch Rechte sein, sind aber Polizisten. Womit wieder die Theorie bestätigt ist, wenn sich Leute prügeln, sind es meistens die gleichen. Ja.
Wahnsinnig junge Leute. Gibt es auch ein Foto von einem Geschlechtsverkehrakt oder gibt es ein Foto von der Frau mit dem Bademantel und der gibt's nicht.
Ist bei Pornhub hochgeladen, das schicke ich dir gleich nochmal zu. Jetzt erstmal die Songs und wir sind gleich wieder dabei fest und flauschig.
Bis gleich.
Ich nehme diesen Preis nicht an. Ich kann das nicht annehmen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste.
Hallo, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Mein Name ist Wolli Schulz und ich habe mir eine Wolldecke über den Kopf gezogen und sitze in meinem Schloss und sehe selber aus wie Huibu ein bisschen, damit es weniger halt. Die Decke ist aber so klein und kurz, dass das nicht so richtig funktioniert.
Jetzt können wir uns entscheiden. Ja, entweder gibt es einen schönen Hall, der die Leute träumen lässt, von, dass sie es auch mal so schaffen wie du und in einem Schloss wohnen dürfen. Oder es gibt Mikrofonstörgeräusche, weil du mit der Wolldecke ans Mikrofon stößt. Ich bin für Ersteres.
Ja, oder, Jan, das ist das Nächste, was passieren könnte, ich werde ohnmächtig unter der Wolldecke und bin gleich einfach weg und du musst alleine die Sendung moderieren, weil der Sauerstoff, also die Zufuhr dann gleich irgendwie nachlässt.
Lass mal ganz kurz, bevor wir über die Polizei reden, nochmal ganz kurz, was passiert ist, während wir weg waren. Es hat geklingelt an Ollis Schlosstür. Olli hat diese Doppelflügeltür aufgemacht und vor der Tür standen zwei Mitarbeiter eines Möbelhauses, die jetzt nebenan bei Olli sind und irgendwas aufbauen.
Die bauen tatsächlich nebenan bauen die gerade das Bett auf und dann bauen die hier in dem Raum, und das geht auch nur in dem Raum, den Esstisch auf, den ich mir bestellt habe. Das ist schön, wenn ich die Leute da draußen in meinem privaten Leben ein bisschen teilhaben kann, aber es lässt sich jetzt alles gerade nicht vermeiden. Tatsächlich wird gerade das Bett nebenan aufgebaut und mir wird jetzt schon warm unter dieser Decke. Ich muss die wieder abmachen.
Mach die Decke doch weg, ist doch scheiße. Vor allem, als du gerade eine Zigarette angesteckt hast, habe ich gedacht, jetzt rauchst du unter einer Wolldecke.
Das würde ich auch noch machen. Doppelte Inhalation. Nee, und dann ist das noch das Problem, dass jetzt gleich hier aufgebaut wird und ich habe das noch nicht überwiesen, das Geld ans Möbelhaus, und die wollen das jetzt bar haben und haben gesagt, die bauen sonst wieder ab. Und jetzt habe ich kein Bargeld hier, weil ich nicht weg kann. Jetzt habe ich gerade meinen Manager angerufen, der kommt jetzt mit Bargeld vorbei. Ich sorge nur für Ärger, damit die das Bett jetzt hier aufbauen. Das ist alles ein Wahnsinn. Ja, das sind kleine Momente meines Lebens, festgehalten hier im Podcast. Und das klingt jetzt, und das Problem ist, das klingt alles dekadent oder sonst was, ist es alles gar nicht. Das ist natürlich kein Schloss, es ist eine kleine Burg, in der ich wohne. Und, und das ist alles geil. Ja, und ich sitze hier auch in Ritterrüstung. Morgen fliege ich noch weg, Jan. Das sind alles gerade ereignisreiche Tage für mich. Das erzähle ich auch noch heute im Laufe der Sendung. Dann denken alle, bei dem läuft es ja richtig gut. Aber ich erfülle mir jetzt einfach mal, weil es auch Sommerpause ist, ein paar kleine Wünsche und versuche auch mal wieder was für die Seele zu machen. Soulfood. Sich selber ein bisschen Soulfood geben, Jan. Tust du das manchmal auch? Belohnst du dich nochmal für dieses stressige Leben?
Ja, also ich habe jetzt angefangen, mir regelmäßig, weil ich das von einem Kölner Künstler gehört habe.
Heroin zu spritzen.
Berühmten Kölner Künstler, der hat die Eigenart, dass er sich in einem, ich darf den aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht verraten, wer das ist, der hat die Eigenart, dass er sich in Restaurants einzeckt. Der geht in ein Restaurant, was ihm gut gefällt, und sagt dann, ich hätte gerne einen Tisch reserviert. Und dann sagt die Frau, ja, welchen denn? Wann denn? Ich hätte gerne einen Tisch reserviert am Montag, am Mittwoch und am Freitag für das nächste Jahr. kommt er dann immer in das Restaurant und sitzt immer am gleichen Tisch, isst da immer Mittag, drei Tage die Woche, und für ein Jahr lang. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mir bei McDonald's am Bahnhof in Köln einfach ein Tischchen reserviert, wo ich immer dienstags, donnerstags und samstags meine Enjoy Yourself Tage sitze ich da und knabber einen Cheeseburger. Ich habe erst überlegt,
alleine.
Ob ich das im Excelsior Hotel machen soll, das ist nämlich direkt neben dem McDonald's.
Das war ein gutes, teuer. Beste Hotel Kölns.
Ja, also das beste familiengeführte Hotel, ist immer noch in privater Hand, ist keine Kette und so.
Also sehr teuer und sehr piefig auch. Sehr piefig.
Ja, es ist aber bisschen, ich mag das. Ich mag das ja.
Ich mag es auch.
Ich finde auch das Savoy Hotel in Berlin zum Beispiel. Also diese alte Bundesrepublik, alte.
Savoy in Berlin? Savoy in Berlin?
Mhm. In der Kantstraße.
Kennst du in Köln?
Der Versandstraße. Versandstraße gegenüber von dem Kino. Wie heißt es nochmal?
Ach,
am Theater des Westens. Theater des Westens. Direkt Kantstraße, Ecke, Versandstraße. Sehr schönes Hotel. Und ich finde diese etwas runtergerockten, alten, etwas piefigen Bundesrepublik-Hotels, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ganz schön. Ich muss ganz kurz noch zurückkommen zu der Polizei Berlin und zu dieser Pressemeldung, die du ja auch gelesen hast. Und das ist tatsächlich erstaunlich. Zum einen hat der Polizeipressesprecher der Polizei Berlin dieser Woche gesagt, es stimmt oder es wurde gebumst, er hat das Wort gebumst benutzt, der Polizeipressesprecher. Und hier ist die Stellungnahme der Polizei Berlin von, ich glaube, Mittwoch oder Dienstag oder sowas haben sie die veröffentlicht, zur Orgie der drei Einsatzhundertschaften der Polizei Berlin in Hamburg. Ja, wir haben gefeiert. Gestern wurden drei unserer in Hamburg zum G20-Einsatz unterstützenden Hundertschaften vorzeitig wegen einer aus dem Ruder gelaufenen Feier nach Hause geschickt. Wie unangemessen die Feier war, lassen wir von unseren Kolleginnen und Kollegen derzeit detailliert schildern und entscheiden dann über mögliche Konsequenzen. Von Sexorgien und Partypolizei ist jetzt öffentlich die Rede. Dabei ist sehr viel Spekulation. Ja, aber sehr viel auch Also,
faktisch beweisbar.
Also, es gibt eine hohe Prozentzahl von Leuten, die wissen, wie Partys stattfinden und wie man sich fühlt, wenn man feiert und wie auch Dinge aus dem Ruder geraten können. Selbst wenn man dann aus ernsten Berufen kommt. Im Versicherungsgeschäft soll ja auch viel gevögelt werden. Fakt ist, 3 unserer Hundertschaften waren in einem Containerdorf in Bad Segeberg, nördlich von Hamburg, untergebracht. Ach, guck mal, da kamen wir wahrscheinlich von den Karl-May-Festspielen und haben ein bisschen Cowboy und Indianer gespielt.
Ich habe auch schon überlegt, dass es vielleicht daran liegt, dass die so sexuell hochgepusht waren, weil vielleicht trägt man ja auch die ganze Zeit diese Uniform und es gibt auch so Leute, die so einen Uniformfetisch hat und vielleicht, wenn man so aufgegeilt ist in dieser Hitze der Nacht und dann irgendwie da diese Uniform anhat und man guckt sich so an, dass man irgendwann sich diese Uniform vom Leib reißen will. Keine Ahnung, das gibt es doch öfter mal, so Rollenspiele und diese Macht, die du hast als Polizist und so. Es ist ja auch zum Beispiel, Frauen stehen unheimlich auf Männer mit Macht. Und stehen Männer eigentlich auch auf Frauen mit Macht? Das ist die Frage.
Also ich auf jeden Fall. Du nicht?
Ich auch. Doch, total. Ich finde das gut. Ich habe, also was es macht, ich habe auch immer wohlhabende Frauen den armen Frauen vorgezogen. Die hatten aber meistens kein Interesse.
Es geht weiter mit der Schilderung. Die Polizisten sollten in den kommenden Tagen die Hansestadt zum G20-Gipfel sichern. Ja, außerhalb des Einsatzes haben sie dann am Abend spontan zwischen den Containern gefeiert. Sicher auch, weil 2 ihrer Kollegen Geburtstag hatten. Die Feier hat auf dem abgeschlossenen Gelände stattgefunden. Dabei wurde getrunken, getanzt, gepinkelt und ja, scheinbar auch gebumst.
Das ist schon krass, ne, in der Presse.
Das ist eine offizielle Pressemitteilung, wie unser Pressesprecher so schön formuliert hat, ganz ehrlich.
Ich finde das auch Wahnsinn. Da fragt man sich eigentlich, ist das jetzt locker und cool und menschlich oder ist einfach nur Endzeit, dass man denkt, hat doch sowieso alles können wir mehr. Na klar bumsen wir. Die Bullen nehmen auch Drogen. Wir sind genauso eine abgefuckten Ficker wie ihr da draußen. Nur, dass wir irgendwann mal eine Ausbildung gemacht haben. Ist das nicht die Message dahinter? Eigentlich ist die Message, ja, wir sind genauso wie ihr. Wir haben auch ab und zu Typen, die saufen gerne mal ein, bumsen und machen auch illegale Sachen, aber sind halt Polizisten und sind dadurch ein bisschen im Vorteil. Aber, also, obwohl sind sie ja nicht. Sind sie ja eigentlich nicht.
Also eigentlich muss man, ich meine, ganz ehrlich, die Polizisten haben natürlich eine Vorbildfunktion. Und ich meine, wir wissen das doch alle. Natürlich sind Polizisten auch Ficker wie jeder andere auch. Natürlich machen die auch Quatsch und Scheiße. Und wenn die erwischt werden, dann drücken die auf der Wache, halt mal die Kollegen ein Auge zu, dann geht das durch und so. Aber ich will für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Oh, was ist da im Hintergrund bei dir? Telefon. Im Telefonzimmer klingeln die Telefone.
Ja, es ist im Telefonzimmer oder im Uhrenzimmer. Es sind die Uhren. Ich habe ja ein Uhrenzimmer. Kennst du noch die Folge, die 3 Fragezeichen und der seltsame Wecker?
Ja, kenne ich. Gruselig. Mega gruselig.
So schreit der eine. Das ist tatsächlich, die sind auch beide, die kommen jetzt hier gleich in die, das ist kein Witz hier, ich muss euch alle da draußen vorbereiten. Gleich geht diese Tür hier auf und dann kommen die beiden Typen und mit denen ist nicht zu spaßen, die waren gerade sehr unfreundlich, weil ich das Geld noch nicht hatte. Und die kommen jetzt hier gleich rein und bauen den gusseisernen Tisch auf. Ich mag das Wort gusseisern so gerne, sag auch mal gusseisern.
Gusseisern. Da kommen die, hörst du im Hintergrund?
Das, hier ist gerade eine Menge los und es ist noch so raumempfindlich, jetzt ist es total bescheuert.
Ja, das ist vielleicht die Berliner Polizei, die Aufzeichnung des Podcasts abhört und die jetzt hier quasi zur Image-Rettung bei dir eine Hausdurchsuchung macht, weil Markus Steiger gesagt hat, Olli Schulz hat mich angestiftet. Ich bin unschuldig, Olli Schulz ist derjenige, der schuldet.
Der schmuggelt Amphetamine in seinem gusseisernen Tisch, bohren Sie den mal auf, keine Ahnung. Jan, es ist hier gerade eine turbulente Zeit für mich. Dieser Umzug hat mich über Wochen hinweg hingezogen. Ich bin immer noch nicht angekommen in der neuen Wohnung so richtig. Vor allem mit diesem Hall und diesem großen Zimmer, in dem ich jetzt gerade bin. Aber es ist auf alle Fälle ein Next-Level-Schritt. Sondern ich finde, jeder Umzug ist ein Neuanfang. Man schmeißt alte Sachen weg. Es ist ein Neubeginn des Lebens, so ein bisschen auch. Das fällt mir nur, ja. Aber nochmal zur Polizei, bevor ich jetzt wieder anfange zu philosophieren über Umzüge und so. Ist diese polizeiliche Pressemitteilung, ist das deiner Meinung nach ein Schritt der Polizei auf die Bürger zu oder dass man so sagt, ja, wir sind auch nur Menschen, oder ist das einfach auch ein bisschen Verrohung und so ein bisschen, dass man so ein bisschen den Respekt dadurch verliert? Ist das jetzt vom Vor- oder Nachteil gewesen, dass sie das gemacht haben für die Polizei? Deiner Meinung nach, als unser Polizeiexperte Jan Böhmermann.
ich, ich finde das extrem schwierig, so eine Pressemitteilung rauszuhauen. Erstmal ist das Verhalten extrem schwierig, jetzt ist es aufgeflogen und da gehört einiges dazu, also in Kenntnis von dem Chorgeist von Polizisten, auch unterschiedlicher Polizeidienststellen, unterschiedlicher Bundesländer, da muss ganz schön was passieren, bis eine Polizeidienststelle oder eine Polizeidirektion Beamte einer anderen Polizeidirektion nach Hause schickt und daraus einen öffentlichen Vorgang macht. Da muss ganz schön was passieren. Im Vorfeld, ich habe das auch gelesen, im Vorfeld hat die Polizei in Hamburg sogar schon den Wachschutz angewiesen. Guckt euch der Berliner Truppe an, weil die sind als Partypolizei eh schon im Verruf. Wahrscheinlich kennt man sich aus anderen Einsätzen zuvor, wo es schon nicht so rund lief. Und also erstmal die Tatsache, dass das überhaupt rausgekommen ist, spricht schon dafür, dass da einiges passiert ist. Und dann diese etwas windige Pressemitteilung der Polizei. Ich weiß nicht so genau, ich will das eigentlich von der Polizei hören. Ich will das, also meinetwegen von so einem Kötter-Security-Team oder irgendwie die sächsische Ordnungspolizei, die so Polizisten, die keine Waffe bekommen aus Sicherheitsgründen, sondern dann eher so Autos aufschreiben oder mal irgendwie fürs Ordnungsamt im Einsatz sind. Das ist ja meinetwegen okay, aber nicht Bullen, die irgendwie eine Ausbildung haben und die quasi mit einer Pistole in der Hand durch die Gegend laufen und so Geschichten wie im Bademantel nackt mit einer gezogenen Waffe auf dem Tisch tanzen. Nun ja. Das hätte es früher nicht gegeben. Und wenn dann halt
keiner. Ja, ich finde es auch, ehrlich gesagt, finde ich das auch nicht geil. Und wenn, dann sollte man davon nicht mitbekommen. Oder man sollte das ja nicht unbedingt machen auf einem Polizeitreffen, wo man generell, sag ich mal, ist oder wo man im Einsatz ist und dann da irgendwie gerade mal Wartezeit hat und die damit überbrückt, dass man einfach sich einen reinsäuft und dann dabei auch noch gefilmt oder gesehen wird. Dann sollten die Polizisten das doch, ich finde doch, man sollte das versuchen, in einem Rahmen zu machen, der fernab ist von seinem Beruf.
Ja, und jetzt kommt als Erklärung der Polizei kommt noch so ein Absatz, den ich auch echt schwierig finde. In unserer Einsatzkleidung stecken Menschen. Bei unserer Bereitschaftspolizei arbeiten hauptsächlich junge Menschen, die im Einsatz große Verantwortung tragen. Diese jungen Kolleginnen und Kollegen arbeiten sehr professionell. Sie feiern halt ab und zu mal Sexpartys und ziehen da ihre Dienstwaffen und tanzen mit dem Bademantel auf dem Tisch. Na und? Das habe ich mir jetzt ausgedacht. Seit Jahren werden sie von anderen Bundesländern angefordert. Der hohe Einsatzwert wird durchweg gelobt. Und ab und zu wird halt auch mal Party gemacht. Aber bitte nicht in irgendwelchen Containerdörfern auf dem Einsatz und so hart, dass selbst andere Polizisten, und die drücken echt viele Augen zu, das kann ich so aus meiner Lebenserfahrung sagen, dass Polizisten untereinander viele Augen zudrücken und da wird auch mal gerne weggeguckt, wenn einer sich daneben benimmt und so. Aber wenn sowas passiert, eieiei. Naja, aber ist andererseits auch schön zu wissen, sind alle Assis. Ich finde ja ohnehin, das ist ein ganz geiler Effekt, was so in den letzten Jahren immer mehr sich rauskristallisiert. Das Ding auf einmal, Politiker werden auf einmal zu Menschen. Das ist nicht mehr alles so von oben herab. Man kann viele Dinge mehr nachvollziehen. Und dass auch Polizisten einfach nur Assis sind in Uniform, ist auch eine Erkenntnis, wenn die erstmal einkehrt bei den Leuten. Vielleicht führt das dazu, dass Dinge ein bisschen entspannter laufen. Also, dass man so ein bisschen sich mehr auf Augenhöhe begegnet und sich vielleicht ein bisschen mehr respektiert. Weil man immer sagen kann, ist ja schön und gut hier, du mit deinem Pfefferspray, aber letzte Woche hast du noch deine Kollegin mit gezogener Dienstwaffe am Zaun gevögelt und hast danach irgendwie mit deinen anderen Kollegen an Container gepisst. So, weißt du, das ist halt, das in der Hinterhand zu haben, ist immer ganz gut, wenn man im Kessel steht oder sowas oder gerade mal irgendwie Personalien abgeben muss.
Das ist natürlich auch so, wie man gerade dem Polizisten gegenübertritt. Es gibt Momente, wo du das, wenn du in einer unangenehmen Situation bist mit der Polizei, dann kannst du die dadurch verurteilen, hast jetzt dieses prägende Bild im Kopf. Und eigentlich ist die ganze Sache nicht gut gewesen und die Pressemitteilung macht es nicht besser. Und dabei ich finde, wir können jetzt auch mal ein bisschen kritisch sein. Wir haben der Polizei eine gute Lobby verschafft. Und was haben sie gemacht? Sie hat die selber besudelt. Wir haben die Lobby aufgebaut. Vor allem du, Jan. Du hast
eine Polizeilobby. Ich hab die Vorschusslorbeeren, ohne Scheiß. So viel habe ich immer gesagt, Menschen sind auch nur Menschen.
Was machen die
so
jetzt? Die scheißen dir einen Garten dafür als Dankeschön. Wirklich.
Ich distanziere mich hiermit von der Polizei. Das ist nicht mehr die Polizei, für die ich mir hier meine Hand ins Feuer gelegt habe. Und wo ich auch wirklich immer gegen mich Widerstände, unter anderem Markus Steiger, ehrlich gesagt, der immer gesagt hat, du kannst doch nicht die Scheißbullen und so. Ich habe immer gesagt, ja, nicht alle Scheißbullen, aber dann kommt so eine Nummer und auch noch 300 Schaften, Alter. Wenn das jetzt 20 Leute gewesen wären, aber 300 Schaften geschlossen nach Hause schicken, ganz ehrlich, nee.
Warum haben die Polizisten, die Party machen wollten, nicht einfach bei Markus Steiger geklingelt und mit dem zusammen in seinem Partykeller von Royal Bunker, der hat doch mal Royal Bunker gemacht, das Label, und da finden die bestimmt im Keller noch unten ein paar alte, von Sido noch ein paar alte Trips oder so und hier von Bushido.
Haschplatten.
Haschplatten, genau. Da hätten die da schön Abriss machen können mit Markus Steiger zusammen, hätten sich mit dem verbrüdert. Aber was machen sie? Nein, sie pissen in die Öffentlichkeit und greifen auch noch die große Instanz, die autonome Instanz des Hip-Hops Markus Steiger an. Echt jetzt, das war nicht gut. Zwei Sachen falsch gemacht.
Nicht
leg dich nicht mit Steiger an.
So, jetzt es gibt noch mehr Sachen auf der Agenda, weil wir letzte Woche keine aktuelle Sendung hatten, quasi das eine Hip-Hop-Sendung war. Ich habe so viele Sachen noch rumliegen. Ich habe einen Trip gemacht. Oh, ganz kurz, cool, ich muss niesen. Ja. Schloss.
Was hast du denn?
Ich habe einen Trip gemacht. Ich habe jetzt langsam sendungsfrei und hatte letzte Woche ein bisschen Zeit. Ja. Und bin dann tatsächlich mit dem Auto rumgefahren, wie ich das früher gemacht habe. Da habe ich früher bei Sanft und Sorgfältig oft auch von erzählt, dass ich mal so einen Tag nach Luxemburg gefahren bin und mir die alten Orte der Panzerschlachten angeguckt und mal so in den Hürtgenwald und so. Und mit dem Metalldetektor alte Handgranaten ausgebuddelt und so aus dem alten Zweiter Weltkriegsschlachtfeld. Mit meinen Kollegen von den Bunkertours. Wir machen immer so Bunkertouren und machen auch Führungen für
Touristen. Warst du schon in der Normandie und hast da noch die alten Bunkeranlagen gesehen, die da noch stehen?
Habe ich jetzt im Sommer vor, ich war schon in der Bretagne. Da gibt es ja auch total viele riesige Kanonen.
Die habe ich auch, die habe ich auch vor 10 Jahren oder so, habe ich mir die auch mal angeguckt, ja.
Da kann man auch so reingehen. Ich will in die Normandie und nach Saint-Marie-l'Eclipse oder so, wie heißt das, wo dieser komische Fallschirm am Kirchturm hängt. Von dieser, das ist so ein Denkmal, da hängt einfach so ein Fallschirm mit einer Puppe dran am Kirchturm, weil das wohl passiert ist, während da die Alliierten beim D-Day gelandet sind, hat sich da einer mit seinem Fallschirm, mit seinem Landefallschirm verzettelt. Band of Brothers, eine sehr schöne Serie von HBO, da wird diese Episode des Zweiten Weltkriegs ganz gut aufgearbeitet. Übrigens auch die Schlacht im Hürtgenwald und in Ardennen und so, also ganz toll. Ich war auf jeden Fall, bin ich wieder rumgefahren und hab mir gedacht, weil ich jahrelang immer dran vorbeigefahren bin, jetzt fährst du mal raus in Rhöndorf.
Ins Artemis.
Rhöndorf am Rhein, gegenüber von Bonn, das Konrad-Adenauer-Haus, das Wohnhaus, das letzte Wohnhaus und auch Sterbehaus des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik und hab mich dann da für eine Führung angemeldet. Ich muss erstmal sagen, ich war enttäuscht von der Zusammensetzung der Besuchergruppe. Nur schweres Rentnerpersonal. Leute, die weit über 70 waren. Und ich mit Flipflops.
Das ist aber auch für Eventkultur, also für junge Hipster-Leute einfach noch nicht die richtige Veranstaltung. Da bist du vielleicht mit deinem kleinen perversen Geschmack für Geschichte, Nazi-Kram und so in einer anderen, also du und Lemmy, ihr habt eine Sache gemeinsam. Ihr interessiert euch sehr für alte Nazi-Geschichten.
Lemmy ist Konrad Adenauer war ja kein Nazi. Ich wollte aber mal.
Ach Quatsch, über alte Deutsche. Nein, Nazi nicht, aber weil wir gerade über Bunkeranlagen geredet haben. Ein schöner Satz, den mir noch einfällt, ganz kurz zu Lemmy vom Motorhead, der ja auch schon fast 2 Jahre jetzt, glaube ich, tot ist, dass Ozzy Osbourne, den mal zu Hause besucht hat und in einem Interview gesagt hat, weil der Lemmy sammelt ja leidenschaftlich gerne alte Nazi-Relikte und Sachen von früher, hat er gesammelt. Und die ganze Wohnung war wohl vollgestopft. Das soll schon sehr unheimlich gewesen sein. Überall Hakenkreuze, eiserne Kreuze, Abzeichen, Nazi-Uniform. Und Ozzy Osbourne hat mal gesagt, wenn die Nazis nochmal an den Start gehen wollen, dann können sie sich bei Lemmy ihre Ausrüstung abholen.
Ja, das ist bestimmt auf irgendwelchen komischen Auktionen verschwunden oder die Kinder haben das dann geerbt oder sowas von Lemmy.
Ja.
Er hat auch einen Sohn, der auch mit ihm zusammen mal gesoffen hat und am Glücksspiel die Sonne auf 100 gedrückt hat, ne?
Genau, nee, hat er gedacht, bei 100 durfte er auch drücken. Der Sohn tatsächlich ist erst mit 16 oder 18 in das Leben von Lemmy getreten. Der hat sich vorher nicht für sein Kind interessiert und hat gemeint, ich bin Rock'n'Roller und vorher sind sowieso keine richtigen Menschen und ich bin da einfach nicht gemacht für mich, damit auseinanderzusetzen. Ist eine ehrliche Ansage gewesen und dann kam der rührende Moment bei der Dokumentation, dann spielt er mit seinem Sohn gerade so ein Nazi-Computerspiel und sitzt vorm Fernseher und drumherum sind diese ganzen Sachen und dann fragt der Reporter, was ist denn das Wichtigste hier für Sie in diesem Raum? Und dann sagt er, aber wie aus der Pistole geschossen, mein Sohn. Und das war dann so ein ganz rührender Moment, weil er vorher immer so auf tough gemacht hat und immer so hart und ja, das sind ja vorher keine Kinder und dann so ganz kurz, wie aus der Pistole geschossen, sagt, mein Sohn ist hier das Wichtigste und sich gar nicht drauf. Das war sehr rührend, fällt mir gerade dabei ein. Ups, jetzt habe ich eine E-Mail bekommen. Gut. Die kann man sich übrigens umsonst angucken bei YouTube, die Lemmy-Doku. Eine ganz tolle Dokumentation.
Ich dachte, die E-Mail. Die E-Mail kann man sich umsonst angucken. Ich habe alle meine E-Mails, filme ich immer und mache da YouTube-Videos draus, wie ich die lese in meinem Schloss.
Genau, mach ich Instagram-Stories, mache ich nur mit meinen E-Mails. Ja, dieses Schloss-Ding, also, das wird mir, oh Gott, Schloss-Olli.
Ganz kurz zurück zum ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.
Stimmt.
Konrad Adenauer. Ich glaube 1876 geboren, also ein echt alter Knacker, als der Bundeskanzler geworden ist, schon weit im Rentenalter. War ja Kölner Oberbürgermeister, das allerdings sehr jung. Ich glaube, 1917 ist er Bürgermeister geworden von Köln, mit 41. Damals war er der jüngste Bürgermeister, ich glaube, einer Großstadt in Deutschland oder im, damals glaube ich noch Deutschen Reich, hieß noch Deutsches Reich, ich glaube ja, im Deutschen Reich. Und der hat echt alles mitgemacht, war unter den Nazis verfolgt, musste 1933 zurücktreten von seinem Amt, ist ins Exil gegangen und hat sich dann, ich glaube, in den späten 30er Jahren dieses Haus bauen lassen, auf einem alten Weinberg in der Nähe von Bonn, auf der anderen Rheinseite in Rhöndorf. Und von da oben, das sieht aus wie so ein kleines bescheidenes Häuschen, gerade wenn man so Bilder sieht in irgendwelchen Geschichtsbüchern, ist aber ein 600 Quadratmeter Wohnkomplex, der in den Berg reingebaut ist. Wunderschön, da hat er mit seinen vielen Kindern gewohnt. Er hat viele Kinder gehabt, zweimal verheiratet gewesen, und jedes Mal ist ihm die Frau weggestorben. Und immer wenn die Frau gestorben ist, danach, ein Jahr später, hat er irgendwie einen großen Schritt in seinem Leben gemacht. Beim ersten Mal, dem Tod seiner ersten Frau, ist er Kölner Oberbürgermeister geworden, beim Tod seiner zweiten Frau eben Bundeskanzler, der erste. Und dann kannst du da oben durch dieses, es gibt so ein komisches Besucherzentrum, es ist relativ klein natürlich und einigermaßen bescheiden gehalten, und dann kannst du eben in das Wohnhaus laufen, was immer noch betrieben wird und was auch noch als Wohnhaus genutzt wird. Also die Führerin hat mir da erzählt, dass immer Weihnachten die ganze Familie Adenauer zusammenkommt und dann auch Weihnachten feiert, am zweiten Weihnachtsfeiertag in dem Gebäude da. Und du kommst da rein und es riecht so, wie es bei den Großeltern immer gerochen hat, und es sieht aus, wie es bei den Großeltern ausgesehen hat früher. Es ist eine totale alte BRD-Style-Einrichtung aus den 60er Jahren. Und es ist total interessant, sich das anzugucken. Überall stehen so Staatsgeschenke rum, und Adenauer hat dann irgendwie so einigermaßen Pi mal Daumen mal gesagt, ja, gut, kann man eigentlich, irgendwie muss ich eigentlich der Bundesrepublik überlassen, aber ich stell's einfach bei mir zu Hause hin, weil ich es geil finde. Irgendwelche Gemälde von Churchill, die gemalt wurden im Wintergarten und so. Und es war doch einigermaßen eindrucksvoll, da mal rumzulaufen. Und es gibt ja nicht so richtig viele Bundesrepublik Sightseeing-Orte, wo man so ein bisschen so Einblick erhält in das persönliche Leben. Ich hoffe übrigens, dass eines Tages auch der Bungalow in Oggersheim geöffnet wird für die Öffentlichkeit. Das ist ein lieber Gruß an Maike Kohl-Richter, die ja eine Menge zu tun hat jetzt wegen der Beisetzung und den ganzen Kram.
Hat er
und
da sowas. Aber bis zum Ende gelebt in Oggersheim?
Ja, natürlich. Die haben doch noch so eine Rampe da hochgebaut. Ich glaube, Kai Diekmann ist selber zu Obi gefahren und hat da irgendwie Beton geholt, um diese Rollstuhlrampe davor die Treppe zu gießen. Das ist ich immer, wenn ich die Bilder sehe vom Bungalow in Oggersheim, wo sie da so notdürftig das irgendwie behindertengerecht gemacht haben, denke ich, dass Kai Diekmann da mal so am Wochenende mit seinen Kollegen vom Springer Verlag die Betonsäcke geschippt hat, um da irgendwie mal so eine Rampe hinzubauen, weil der war ja wirklich sehr wahnsinnig engagiert für den Altkanzler.
Stimmt, also Maike, der hat Bandscheibe bekommen, und deswegen musste er auch, glaube ich, zurücktreten jetzt, ne? Weil er so viel da geackert hatte für den
Kurs. Hat er so viel geackert. Der hat den ganzen Bungalow schön behindertengerecht gemacht. Der hat die Dusche ausgebaut. Der hat das alles ebenerdig gemacht. Ist dann mit dem Presslufthammer durch die Wohnung gelaufen. Mit Maike zusammen. Die haben sich schön irgendwie belegte Brötchen bestellt. Beim Bäcker, beim Baumarkt. Und dann sind die da schön das Wochenende durchgelaufen mit schwerem Gerät. Und haben das für den Helmut, wir haben den Helmut auf die Terrasse geschoben und haben gesagt, Helmut, wir machen dir das jetzt hier richtig schön. Und haben da vorne so eine Rampe gegossen und alles. Die haben ja alles gemacht. Der war ja wirklich an allem dran. Wirklich, da finde ich rührend, dass ich, die hat auch Walter und Peter, die Söhne, die sich ja nie gekümmert haben.
Ne, also die haben beide eine bitterböse Abrechnung mit ihrem Vater gemacht, glaube ich. Aber sag mal, ist es denn so, dass dann der Helmut hat dann die Maike, nachdem die Hannelore tot war, einfach in die Bude geholt, oder?
Also ja, also man muss eher sagen, ich würde sagen, Maike hat
die einfach, Maike ist einfach reingekommen in die Bude.
Genau. Irgendwann war sie da. Maike, und das Gute an Maike ist ja, die ist ja wahnsinnig jung. Ein Helmut Kohl-Groupie, man so sagt, also jemand, der schon immer ganz früh Helmut Kohl toll fand, hatte früher, ist glaube ich eine Geschichte, die sie mal selbst erzählt hat, hatte früher ein Helmut Kohl-Poster als Jugendliche in ihrem Jugendzimmer hängen.
Und darauf masturbiert?
Das ist als Frau schwierig, aber ich möchte das jetzt nicht weiter... Masturbieren kann man? Ich glaube, das möchte ich jetzt, nein, aber auf etwas drauf masturbieren.
Also auf die Vorstellung, dass der Mann am Poster ihr Liebhaber oder ihr Geschlechtspartner ist irgendwann. Ja. Das kann doch sein. Also gehört auch bestimmt noch eine sexuelle Sehnsucht. Ich will das jetzt nicht nur darauf irgendwie reduzieren, aber vielleicht gab es da auch schon damals eine Attraktivität zu dicken, schweren Politikern, die irgendwie, der ist ja Lieblingsgericht war Saumagen, ne? Das war das Lieblingsessen von Helmut Kohl. Und
ist ein bisschen, ja, aber bleibt im Bereich der Spekulation. Auf jeden Fall ist Maike ist ja wahnsinnig jung und ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächsten Jahrzehnte eigentlich und die wahrscheinlich fortwährenden Streitigkeiten, wie viel aus dem Leben von Helmut Kohl Maike jetzt zulässt, dass preisgegeben wird. Die Bundesrepublik möchte alles haben. Die CDU hat natürlich auch noch Wünsche. Walter und Peter wollen ja auch noch ein Stückchen vom Kuchen abhaben. Und Maike sagt immer nein, nein, nein und das werden wir uns die nächsten 30, 40 Jahre eigentlich drauf einstellen. Und irgendwann, vielleicht erleben wir das gar nicht mehr, weil wir dann auch schon tot sind. Irgendwann in 40 Jahren heißt es dann so eine kleine Meldung, Kohl-Witwe Maike stirbt im Alter von 98 Jahren im Bungalow in Oggersheim, den sie niemals, irgendwie auf den Akten, ist sie sanft eingeschlagen, schlafen auf den alten Aufzeichnungen ihres verstorbenen Ehemannes Helmut Kohl. Und dann wird erst ausgeräumt. Oder es gibt dann noch eine Erbin, die dann weiter sagt, nein, meine Mutter wollte, dass das alles nicht veröffentlicht wird. Ich bin total gespannt,
was da passiert. Das wird nicht veröffentlicht, das wird einfach, wie beharrlich der Kohl einfach auch wirklich bei diesem Spendenskandal einfach nicht davon weggerückt ist, irgendwie eine Aussage zu machen. Das hat er ja einfach ausgesessen, ohne überhaupt auf irgendwas zu reagieren. Und ich glaube, der wird die Maike in den letzten Jahren nochmal ordentlich eingenormt haben, dass die genauso radikal da nichts preisgibt, wie er es gemacht hat. Also ich glaube, grundsätzlich wird er... Der wird wahrscheinlich jeden Abend nochmal so wirklich so im Seance-mäßig auf die eingeredet haben, was sie zu tun hat nach seinem Tod und was nicht, damit das Erbe weitergeführt wird. Deswegen hat er sich auch wahrscheinlich diese Frau genommen, weil er wusste, die war schon, bevor sie mich kannte, bedingungsloser Fan, die wird alles so machen, wie ich es will, damit mein Erbe irgendwie so...
Ja. Aber es ist wirklich tragisch. Also gerade Walter und Peter, das ist wirklich, das bricht mir immer das Herz, dass die sich jetzt so gegen ihren Vater stellen und da so, weil der Helmut hat wirklich Zeit, das ist ja auch bekannt, der hat so viel getan für seine Söhne. Das war wirklich einer der ersten Politiker überhaupt, für den Work-Life-Balance kein Fremdwort war. Der hat immer gesagt, pass mal auf, ich bin Bundeskanzler 4-5 Stunden am Tag und den Rest des Tages, den widme ich komplett meiner Familie. Der ist mit den Jungs, mit dem Dreirad ist ja da im Kanzlerbungalow durch den Garten gefahren. Der hat denen so viel gegeben. Und dass die jetzt sich in derartiger Undankbarkeit abwenden und das Lebenswerk ihres Vaters mit Füßen drehen, das finde ich wirklich eine absolute Gemeinheit. Ich bin da voll auf der Seite von Maike Kohlrichter. Die sollen fernbleiben aus Oggersheim, sie sollen die Finger weg. Der Helmut hat so viel gegeben, all die Jahre, auch familiär, auch Hannelore. Die ist ja letztlich,
vielleicht kleine Theorie fürs genau, das ist sie. Aber kleine Theorie, umso sag ich mal dominanter und vielleicht auch erschreckender oder auch sag ich mal strenger oder auch unsympathischer der Politiker ist, umso mehr schlägt das Herz der Bevölkerung für die Ehefrau, weil man weiß, was die durchmacht. Also das Hannelore hat einen ziemlich guten Ruf. Also die war genau wie bei Margret Scheel, die ja auch eine Menge gemacht hat. Obwohl, er ist doch gerade auch erst gestorben, der Scheel. Der ist doch noch gar nicht so lange tot. Margret Scheel, weiß ich noch genau, wie meine Oma damals fast in Schlüpper gepisst hat, wenn die im Fernsehen war, Margret Scheel, und irgendwie bei Dalli Dalli erzählt hat, dass sie wieder 50.000 Mark klar gemacht hat für irgendeine Aktion. Das war wirklich eine Frau.
Hieß Mildred, ja. Mildred Scheel.
Margret war Honecker, genau. Das war auch eine starke Frau. Mildred Scheel und
Margot.
Politexperte Olli Schulz. Margret Scheel und Mildred Hollinger und so.
Joachim Sauer. Auf jeden Fall, wir müssen über Helmut Kohl deswegen reden, weil wir letzte Woche über Helmut Kohl...
Ganz kurz, ich muss dich einmal unterbrechen. Während du jetzt gerade mit mir redest, kommen jetzt die Leute hier rein, die Tür wird aufgemacht und hier wird ein gusseiserner Tisch aufgebaut. Tatsächlich.
Und wo sind die Fanfarenbläser? Die brauchen noch... In diese Räume müssen alle großen Gegenstände mit Fanfaren reingetragen werden.
Jetzt wird der gusseiserne... Ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz Pause.
Der gusseiserne Tisch.
Muss jetzt hier keiner leise sein. Wir machen einfach 5 Minuten Pause, wünschen uns beide noch ein Lied. Und hier kommen jetzt kommen die gusseisernen Füße hier gerade rein. Die werden hier gerade reingeschleppt. Und die sind alleine schon scheiße schwer. Sehen aus wie so ein bisschen schmaler Amboss. Ich habe diesen Tisch gesehen, den mir bestellt. Das ist alles so. Jetzt kommt der Tisch. Und Jan, wünsch dir nochmal schnell ein Lied. Und dann sind wir gleich wieder da. Dann kann ich mir nochmal einen Aschenbecher holen. Ich asche die ganze Zeit auf den Schreibtisch. Das ist alles eklig hier. Was sollen die Leute denken? So, mach mal ganz kurz. Wünsch dir mal ein Lied.
Ich wünsche mir... von ich habe es nicht vorbereitet, es kommt zu spontan.
Okay, während du das sagst, ich wünsche mir ein Lied von Pete Yawn. Und zwar ein Song von seiner neuen Platte, Summer Was a Day. Pete Yawn, der schon 2 Platten gemacht hat mit Scarlett Johansson und seine erste Platte, The Music for the Day After, hieß die, glaube ich. Music for the Day After ist immer noch ein kleiner Meilenstein, der Emo, Grunge, Pop, Rock, aber ohne in irgendeine Richtung zu gehen. Guter Typ, finde ich. Smarter Songwriter. Und auf der neuen Platte zeigt er alte Qualitäten. So, hier wird der gusseiserne Tisch aufgebaut. Und gleich sind wir wieder da. Heute bei der großen Schlosssendung mit Olli und Janni.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt. Aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Mach ich nicht. Elmshorn. Nö. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Nö.
Nö, Elmshorn sagen wir nein. Herzlich willkommen, fest und flauschig. Jan hat sich gerade ein Rührei gemacht und bei mir wird immer noch der gusseiserne Tisch aufgebaut. Der gusseiserne Tisch mit dem Stahlfuß und
der Holzplatte. Das könnte auch eine Folge der 3 Fragezeichen werden. Der gusseiserne Tisch.
Der gusseiserne Fuß. Und hier, die sind, also ganz ehrlich, das sind beide Typen, die müssen den ganzen Tag hier wahrscheinlich bei irgendwelchen Leuten die Sachen aufbauen und das sind jetzt keine Typen, die den großen Fun-Faktor transportieren und die sind jetzt gerade draußen und bringen jetzt die Holzplatte rein und sind jetzt hier gleich im Raum, während wir moderieren. Das ist heute alles echt ein bisschen merkwürdig. Und während du, Jan, jetzt gerade dabei bist, das Rührei zu essen und die Leute sowieso wieder denken, Olli Schulz ist auf einem dekadenten Trip, was mir scheißegal ist, die 15 Jahre, die ich hier im Jugendclubs gespielt habe, von 10 Leuten und beim Veranstalter gepennt habe. Ja, da wird wird mir keiner Dank für zahlen. Jetzt habe ich nun mal ein Schloss. Also und ich weiß noch, dass es in 3 Jahren werde ich wieder enteignet, dann wird es gefändet wieder. Aber bis dahin lade ich alle ein, das große Sommerfest. So, jetzt kommt jetzt kommt tatsächlich gerade, wenn ich das mal ganz kurz dokumentieren darf, die Holzplatte von dem Tisch und die ist scheiße schwer und dass ich jetzt hier einfach sitze und quatsche. Macht mich nicht gerade sympathischer. So, und jetzt wird die gerade aufgelegt. So, das ist echt eine schweineschwere Platte. Ich will diesen Tisch verfluchen, wenn ich mal umziehe. Das weiß ich ganz genau. Jan, pass auf, du hast gerade ein Rührei gemacht. Da würde mich mal interessieren, wie machst du dein Rührei?
Haben wir das nicht schon 10-mal besprochen, wie ich mein Rührei
mache? Ja, aber ich will es noch mal genau wissen. Wie machst du Milch rein ein bisschen?
Ja, ein bisschen Milch. Aber wollen wir nicht lieber über entweder das...
ganz
das,
kurz,
das Adenauerhaus, es ist G20-Gipfel, Olli, Ehe für alle wurde beschlossen diese Woche. Endlich dürfen alle heiraten in Deutschland.
Ja, ich weiß, alle Arme hoch. Okay, es ist ein bisschen merkwürdig zu moderieren, während hier im Hintergrund hart gearbeitet wird. Aber
wir arbeiten auch hart, Olli, wir sind auch hart. Können die Möbelpacker ruhig mal sehen, wie hart wir arbeiten.
Tun wir ja auch. Nichtsdestotrotz, kannst du einfach was erzählen, damit ich hier nicht so reden muss gerade.
Also ich war auf jeden Fall im Adenauerhaus, weil ich gedacht habe, ich möchte der Bundesrepublik Deutschland mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ich möchte das mal ein bisschen fühlen, wo dieses Land eigentlich herkommt. Und das kann man eigentlich ganz gut im Adenauerhaus. Wahnsinnig interessant. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen dieser vergebliche Versuch, um Konrad Adenauer so eine Art Personenkult aufzubauen. Die Persönlichkeit des Konrad Adenauer hat das aber zeitlebens und auch posthum nie hergegeben, dass man um ihn Personenkult macht. Dafür ist es einfach zu spießig. Oh, jetzt kommt die Ratsche. Jetzt wird die Ratsche ausgepackt.
Ja, um es genau zu sagen, jetzt wird gerade so der Fisch, der Tisch, also die Tischplatte aus Holz, wird jetzt mit der Ratsche gerade festgemacht an den gusseisernen Füßen.
Interessant, von welcher Firma ist der Tisch?
Der ist aus dem Möbelhaus, aber ich will jetzt nicht den Namen des Möbelhauses sagen. So, und jetzt, merkst du gerade im Hintergrund was geredet?
Hast du dich von dem Thomas Gottschalk Werbeprospekt inspirieren lassen? Kann das sein?
Nein. Für welches Möbelhaus macht er Werbung?
Ich glaube Sigmüller oder so.
Ach so, okay.
Ist eine angenehme Atmosphäre, um einen Podcast aufzunehmen heute. Super Idee. Hätte man nicht ahnen können, dass wir heute kommen. Ne?
Nee, doch einfach. Bei mir ist gerade ein kleines Zeitmanagement, Jan. Ich fliege morgen früh nach Las Vegas. Das ist kein Witz, jetzt wird es noch absurder. Aber ich erzähle es mal kurz. Ich habe tatsächlich morgen, trete ich eine kleine Reise an und fliege morgen mit meinen beiden sehr alten Schulkameraden Andy und André, 1000 Mark André, nach Las Vegas für ein paar Tage. Und wir erleben da vielleicht was zusammen. Und darüber wollte ich noch mit dir reden. Es ist nämlich tatsächlich so, ich würde nicht einfach so nach Las Vegas fliegen. Es ist ja auch gar nicht die Stadt, die uns dahin zieht, sondern der Abend. Es ist nämlich so, dass Mel Brooks, den du sicherlich auch kennst, inzwischen 90 Jahre alt, eine Retrospektive auf der Bühne zum Besten gibt über sein ganzes Schaffen. Und das ist wahrscheinlich sein letzter öffentlicher Auftritt. Und ich habe wie durch Zufall noch Karten dafür bekommen. Und da ich sehr, sehr großer Fan war und vor allem in meiner Kindheit den sehr geliebt habe, Mel Brooks, und den irgendwie immer toll fand, möchte ich den einmal live sehen. Der wird auf der Bühne sitzen, wird die schönsten Ausschnitte aus seinem Film, seinen Arbeiten zeigen. Und es sind zwei Abende und für den einen Abend haben wir zu dritt Karten gekriegt. Und das wird mal eine Sache, wo man nochmal so ein, ich glaube, das wird toll. Also da freue ich mich sehr drauf, genau. Und das liegt morgen an. Deswegen konnten die Möbelpacker nur heute in mein Schloss kommen, weil ich morgen nach Las Vegas fliege. So, das sind die aktuellen Randdaten meines Lebens. Gibt es auch von deiner Seite.
Aber interessant, das heißt, du fliegst jetzt morgen nach Las Vegas. Kann man davon ausgehen, dass wenn du mit beiden alten Schulkollegen zusammen bist, dass es dann auch Exzess geben wird?
Ich glaube nicht in diesem Rahmen, wie wir das früher gemacht haben. Nö, weil ich auch am Dienstag schon wieder hier arbeiten muss. Es ist tatsächlich so, wir fliegen jetzt am Freitag und am Montag bin ich schon wieder da. Ist ein Höllenritt, 12 Stunden.
Was ist das für ein Lifestyle, Alter? Du bist jetzt da, fliegst du Business oder fliegst du Economy oder wie fliegst du?
Möchte ich nicht weiter drüber reden.
Sag mal, hast du geerbt oder was ist los? Das gibt's doch gar nicht. Schloss Mann. Gekauft, nach Las Vegas mit zwei Kumpels. Das ist doch,
wir fliegen mit der Ding? Eigenen. Wir brauchen keinen hier Business Class oder Economy Class oder First Class. Wir fliegen im eigenen Flieger. 1000 Mark hat einen Pilotenschein gemacht und wir fliegen dann in unserem eigenen Flieger, ja.
Aber hast du irgendwie am Kudamm ein Ding gedreht mit so ein paar Leuten aus der libanesischen Crew irgendwie, so ein paar Dinger, Juweliere abgezogen oder einen Apple Store ausgeraubt oder was ist
du, da? Nö, ich gleich klingelt es dann noch mit hier nicht wunderbar. Der Thorsten Abushaka, das ist einer der Söhne noch von dem, also.
Thorsten Abushaka.
Ja, der kommt vorbei, das ist mein Geschäftspartner, dem habe ich eine Vollmacht unterschrieben, Thorsten Abushaka, und mit dem arbeite ich gerade so zusammen, und der hat gesagt, kauf dir mal ein Schloss, flieg mal nach Las Vegas, wir regeln das alles mit der finanziellen Geschichte. Habe ich gesagt, ja, hat mir mein alter Manager nicht angeboten, mache ich.
Thorsten Abushaka. Wäre lustig, wenn eines Tages die Abushakas sich wirklich so in zwei Generationen komplett eindeutschen und der Name auch dann so deutsch geschrieben wird, wie man spricht. A-B-U-S-C-H-A-C-K-A Abushaka. Thorsten Abushaka. Thorsten, Melanie und Bianca Abushaka. Und das sind wirklich. Ja, der eine Zweig hat so Autoscooter am Laufen, ist eine Schaustellerfamilie, der andere macht irgendwie noch den Gangsterkram.
Und der dritte aber auch, es gibt immer einen, bei Gangsterfamilien gibt es immer einen, der hat eine sanftmütige Seele, der hat ein gutes Herz und der will irgendwas machen, um die Menschheit zu verbessern und wendet sich von der Familie ab. Das ist meistens
der Polizeihundertschaft in Berlin, Thorsten Abushaka, der leitet noch die 13. Einsatzhundertschaft.
Genau. Der ist bei der Polizei und ab und zu muss er eigene familiäre Freunde festnehmen oder so und gerät damit in diese ganze, also in diese, ja, in diesen Zwiespalt, weißt du, weil er will einfach seine Familie nicht verraten, aber er hat sich entschieden, auf der guten Seite zu sein. Das ist diese alte große Geschichte, wie bei Highway Patrolman, dieses Lied über Frankie und Johnny, über diesen Police Officer, der darüber singt, dass sein Bruder immer nur Scheiße baut und irgendwann gibt's wieder eine Schießerei und er fährt seinem Bruder hinterher und dann fährt er über die Grenze und er lässt ihn einfach fahren und sieht die Rücklichter in der Nacht verschwinden. Und so ist das auch ganz oft, dass sie also oft in so, dass sich einer abwendet. Und bei Familien, wo vielleicht viel Kriminalität herrscht, wird irgendwann aber auch einer entstehen, weil es ist im Genpool so verankert, dass irgendwann so viel, sag ich mal, Böses, Negatives, Kriminelles in eine Pflanze geschossen wird. Und das wird dann irgendwas Gutes. Also so der große Held. Und da kommt vielleicht irgendwann wirklich ein Thorsten Abushaka oder Stefan Abushaka, der auf einmal dafür sorgt, dass er das alles versucht zu revidieren.
Wobei ich jetzt gar nicht singen möchte. Ich schick dir mal ein Foto. Das offizielle Porträt des neuen französischen Staatspräsidenten, Emmanuel Macron, das habe ich gerade erst bekommen. Und das ist wirklich, also in diesem Foto kann man so viel sehen. Ich schick's dir mal zu, da wirst du, das wird was für dich sein. Das wurde gerade eben
veröffentlicht. Warum hat Macron das geschafft, so eine Euphorie in Frankreich mit seiner Person zu entfachen?
Weil das ein junger Ficker ist, Alter, der ist 39.
ja, ich weiß. Und der ist mit einer 61-Jährigen zusammen. Und vielleicht aber auch genau diese Brüchigkeit, ganz ehrlich, glaube ich wirklich, hat dafür gesorgt, dass er, weil er halt auch mit einer älteren Frau zusammen ist, was ja auch, also ist dieses klassische Bild, der ältere Typ mit dem jungen Frau gibt es oft, aber bei ihm ist das halt mal umgedreht. Das gibt ihm so ein bisschen Exotenbonus. Einige Leute haben da sich moralisch drüber aufgeregt, was ich nicht verstehen kann, weil es ist nun mal seine Entscheidung, wie man liebt und was er tut. Und ich glaube aber, dass das im Grunde dafür gesorgt hat, dass er mit dieser, sage ich mal, Eigenart oder diesem Konstrukt auch dafür gesorgt hat, dass er irgendwie da so aus dem Rahmen fällt. Dass es eigentlich positiv gewirkt hat. Das glaube ich. Und warum hat Martin Schulz das nicht geschafft, diese Euphorie so lange hier so am Brodeln zu halten? Sondern also nur drei
ich
Tage. Weil er nicht so ein geiler Ficker ist. Weil Martin Schulz so alt ist wie die Frau von Macron.
Wenn, ja, also nein, weil ich habe ja nach dieser Ehe für alle, nach diesem offensiven Move, die Kanzlerin hat ja am Montag im Brigitte-Interview durchblicken lassen, dass sie da letztlich Ehe für alle, ach komm, 25 Jahre Widerstand der CDU, so, also ganz ehrlich, so persönlich versteht sie auch nicht genau, warum da immer noch einer was gegen hat. Und am nächsten Tag hat dann direkt irgendwie Martin Schulz gesagt, okay, dann machen wir jetzt mal Abstimmung. Die Abstimmung ist jetzt, wo der Podcast ausgestrahlt wird, wahrscheinlich schon gelaufen. Ich denke mal, wenn alles so mit rechten Dingen zugeht, ist die Ehe für alle jetzt da beschlossen worden, mit einer Gewissensentscheidung. Was jetzt aber bis dahin noch genau passiert ist, wissen wir nicht. Es kann alles sein, vom Koalitionsbruch bis dazu, dass Angela Merkel sich zum Homosexualismus bekennt. Da funkelte so ein bisschen was von dem Martin Schulz durch, den man aus dem Januar kannte, der in der Lage war, so ein kleines bisschen Begeisterung zu organisieren. Aber ich glaube, jetzt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung des Podcasts ist diese temporäre Begeisterung über Martin Schulz auch wieder vorbei. Und guck dir mal das Foto, was ich dir gerade geschickt habe, an, von Emmanuel Macron. Das habe ich dir auf dein Handy geschickt. Und mach das mal groß, weil dieses Foto, das ist das offizielle Staatsporträt von ihm. Und das lässt so tief blicken, da ist nichts zufällig drauf. Emmanuel Macron steht mit dem Rücken zu einer offenen Gartentür, wahrscheinlich in seinem Präsidentenpalast, an seinem Schreibtisch. Der von ihm aus
die Hände gestützt, abgedrückt
auf den Schreibtisch. Wie viele Ringe hat er? Guck mal, schau mal, wie viele Ringe hat er?
Er hat einen Ehering und auf jeder Seite einen Ring. Ein für seine Frau und einen für sein Vaterland.
Wahrscheinlich ist es das. Er hat auf jeden Fall zwei Ringe, was total untypisch ist. Er hält sich mit beiden Händen am Schreibtisch fest. Der Po ist drauf gestützt. Der Anzug sitzt fantastisch. Er hat
und
schon,
der Penis guckt aus der Hose. Und er ist sehr groß. Das ist die besondere Zeige. Der Penis ist tätowiert. Dann, und da steht danach, da steht drauf, Vive la France.
Auf der linken Seite, also auf der Bildlinie, ist an seiner rechten Hand, liegen zwei übereinander gestapelte iPhones. Siehst du das? Zwei iPhone 7.
Stimmt.
Auf der linken Seite.
Aber
dahinter ist ein aufgeschlagenes Buch. Auf der rechten Seite ist eine Uhr zu sehen und zwei zugeschlagene Bücher. Der Mann ist auf Zeit gewählt, er hält sich aber an seinem Amt fest. Er ist ein Präsident der Moderne mit zwei iPhones. Aber er hat auch schon mal ein Buch gelesen. Und der französische Hahn, der Gockel, ist da hinten auf dem Rot der französischen Flagge zu sehen. Auf der linken Seite auch noch schnell reingedrückt. Die französische Flagge und die europäische Flagge sind beide ungefähr genau gleich groß. Er steht, der Stuhl hinter dem Schreibtisch ist aber ein kleines bisschen weiter zur europäischen Flagge gerückt als zur französischen. Also ein Mann der also das ist wahnsinnig. Das Fenster ist auch
Meinst
dahinter.
Du, dass das wirklich alles, das all das, was du da gerade versuchst zu beschreiben, genauso inszeniert wurde, dass der Stuhl extra so ein bisschen mehr zur europäischen als zur französischen Flagge?
An solchen Fotos ist entweder alles Zufall oder nichts Zufall. Und ich behaupte, da ist nichts Zufall dran. Allein, dass der französische Gockel so gedreht wird, dass du ihn von der Seite erkennen kannst und dass er nicht einfach so gedreht ist, dass es aussieht wie so ein goldener Pinökel auf dem Tintenfass obendrauf, das ist alles nicht Zufall. Und das wird ja vorher auch noch überprüft und durchgegangen und da wird alles nochmal gecheckt. Da ist nichts Zufall. Dieser Typ ist ein schlauer Fuchs und die Emmanuel Macron-Doku hast du schon gesehen? Bei Netflix,
hab ich leider, ich hab gerade eine Stunde, bevor wir beide hier on air gegangen sind, habe ich Internet bekommen. Ich werde sie mir jetzt die Tage mal angucken.
Ach so. Mach das mal und da wirst du sehen, der Typ ist umgeben von einem Beraterstab von wirklich schlauen jungen Leuten. Da ist nichts zufällig dran. Und alleine zwei Telefone zu haben, zwei iPhones, die er da so übereinander stapelt, das ist aber auch nur für den Experten ersichtlich. Also das ist wirklich ein fantastisches Staatsporträt. Da können deutsche Politiker wirklich noch was von lernen. Und nochmal ganz kurz zum Adenauerhaus zurück, weil ich bemängelt habe, dass man versucht hat, einen Personenkult aufzubauen, der bis heute aber nicht so richtig gezogen hat. Niemand findet Adenauer so richtig geil. Und selbst wenn du durch das Haus läufst, denkst du, riecht so ein bisschen wie bei meinem Opa, sieht aus wie bei meinem Opa, ist alles wie bei meinem Opa. Dann hat er da in diesem Rosenpavillon gesessen und irgendwie seine Memoiren geschrieben. Alles ziemlich spießig, hat er angeblich irgendwie nicht verlieren können, hat eine Buhlbahn sich da in sein Grundstück bauen lassen. Und Und alle, die
und gegen war Erfinder.
War Erfinder, hat einen Insektenvernichter für seine Rosen erfunden, der mit Strom funktionierte. Da ist er dann immer über die Pflanzen gegangen und die ganzen Fliegen und die ganzen Käfer sind gestorben. Leider sind bei 80% der Pflanzen eben auch die Rosen dann und die Pflanzen eingegangen, weil das eben so viel Strom war. Also hat nie sowas richtig Geiles erfunden, sondern eher so, ich glaube, in der Zeit, als er nicht politisch aktiv sein durfte, hat er das gemacht. Und man versucht auf jeden Fall bis heute zwanghaft einen Personenkult um Adenauer aufzubauen. Es funktioniert nicht ganz und allein der Versuch ist aber irgendwie sowas Rührendes,
die Adenauer,
sowas BRD-mäßiges. Ja, aber
die Adenauer Republik steht einfach nun mal auch für diese piefige, unterdrückte Nachkriegszeit, in der, glaube ich, viel von dem deutschen, sag ich mal, der Spießigkeit, die auch bis in die 70er, 80er Jahre, in der ich das noch mitbekomme, so transportiert wurde. Das ist einfach die Zeit, die nicht gerade für irgendwas Schönes spricht. Ja,
ich kann auf jeden Fall allen empfehlen, die im Rheinland sind und die mal in Bonn im Haus der Geschichte waren und die sich fragen, gibt's da noch mehr? Ihr müsst euch mal das Adenauer Haus angucken. Es ist wirklich fantastisch und auf so vielen Ebenen so deutsch, wie es nur deutsch sein kann. Und wir sind, glaube ich, noch, vielleicht ist auch ganz gut so, Jahrzehnte weg von so einem Macron-Foto. Und vielleicht wird es das auch nie geben in Deutschland. Und vielleicht ist das eben ganz gut so, dass wir da so ein bisschen uns an langweiligere Politiker halten. Und dass der deutsche Weg eher so der Angela Merkel und Martin Schulz Weg ist. Übrigens, das Brigitte-Interview am Montag, ne, muss man echt mal sagen, ich habe das auf dem Weg. Die Kanzlerin lässt sich von der Brigitte ausquetschen. Ich glaube, das ist kein Zufall gewesen, dass sie das da irgendwie hat fallen lassen mit der Ehe für alle, weil sie irgendwie unter Druck war und den Widerstand irgendwie nicht mehr aufrechterhalten konnte. Aber in dem Interview siehst du irgendwie schon, was die für so ein Typ ist, die Tante, ne? Das ist echt irre, wie die auf diese ganzen aggressiven Martin-Schulz-Offensiven reagiert. Die hat einfach gesagt, ach komm, wenn der Schulz mich anpisst, weil er Kanzler werden will, Schwamm drüber. Muss ich dann auch. Ja. Schwamm drüber ist dann so eine geile, ach komm, ist doch egal. Mir ist doch egal. Soll er mal machen? Schwamm drüber. Ich
ja, bin so, nicht so böse. Lapidar. Ja, als wenn es auch wirklich gar nicht von Relevanz ist, dass er das gemacht hat. So Schwamm drüber. Ach, lass ihn mal machen, bringt sowieso nichts. So, das ist ja auch so ein bisschen so eine... was wollte ich denn dir auch gerade noch erzählen, die Fragen dazu...
Macron, Adenauer, Gedanken. Angela Merkel. Ja, du hast aber im Hintergrund auch viele gusseiserne Tische, die aufgebaut werden. Ich verdenke dir das
mal,
nicht.
Ja, ich würde mal gerne ganz kurz, weil die haben den Tisch aufgebaut und jetzt reden die aber noch so laut im Treppenhaus. Ich mag das nicht, wenn die Handwerker hier noch so lange laut reden und in der Wohnung sind. Ja. Ich mach mal kurz die Tür zu, ja? Warte kurz.
Und die Schweißflecken bitte wegwischen, die auf dem Boden sind.
Ja. Kannst du eine Minute kurz reden oder wollen wir noch einmal ganz kurz Pause machen und dann...
Nee, ich mach ganz kurz mit Ali As nochmal kurz einen Hip-Hop-In-Talk. Okay. Also Leute, das ist eine Empfehlung von eurem Politjani. Wenn ihr mal Zeit habt, im Rheinland seid, fahrt mal ins Adenauerhaus in Rhöndorf, ist Stadtteil von Bad Honnef. Das lohnt sich sehr. Ist meistens sehr leer und ich glaube, einmal die Stunde gibt es eine Führung. Schwer interessant. Ob es eines Tages wohl auch ein begehbares Kohlhaus gibt? Ich will es schwer hoffen. Ich will auch gern sehen, wie der gewohnt hat. Das ist eine ganz andere Art von Spießigkeit. So aufgewachsen in den 60er Jahren und dann in die 70er, 80er Jahre dann die Macht gewonnen. Ich bin gespannt, wie das im Kohlhaus, wird es in Oggersheim auch ein Kohlhaus geben? Das ist die große Frage. Ich habe übrigens, ich habe angefangen, nach dem Tod von Helmut Kohl ganz viele Podcasts zu hören, die alle schon vorbereitet waren, weil ehrlicherweise auch wir haben uns ja schon seit Jahren darauf vorbereitet, dass der Alte irgendwann das Zeitliche segnet. In dem Alter mit der Physis, mit der gesundheitlichen Vorbelastung, da war es eine Frage der Zeit, da lagen viele Nachrufe schon im Schrank und auch viele tolle Podcasts über das Leben von Helmut Kohl. Und ich habe ihn ja eben, als der ewige Kanzler, ich bin quasi geboren zu Helmut Kohls Zeiten und habe angefangen, mich für Politik zu interessieren, als der gerade von der Bühne gegangen ist. Also meine ganze Kindheit, meine ganze Jugend war Helmut Kohl der Kanzler. Und man wusste gar nicht, dass es irgendwas anderes gibt als Helmut Kohl der Kanzler. Der gehört irgendwie zu meiner Kindheit dazu und ich habe den immer nur so als Karikatur wahrgenommen. Und im Nachhinein dann doch jetzt viel über dessen Lebenswerk nochmal gelesen und nachgehört und ich freue mich eigentlich schon darauf, auf die erste Helmut-Kohl-Statue und ich glaube, er wird der erste deutsche Politiker, von dem wieder eine große Statue in der Öffentlichkeit aufgestellt wird und durch seine Physiognomie, durch seine Physis, durch das, wie der so ist, sind, glaube ich, alle Parteien cool damit. Die sagen, wahrscheinlich sagt dann die Linkspartei, okay, stellt eine Statue von Helmut Kohl auf, meinetwegen auch in Überlebensgröße, meinetwegen auch vorm Brandenburger Tor. Der Alte ist so fett und der sieht so lustig aus. Das ist, wird nicht zu seinem Vorteil sein, wenn man ein Bild von ihm aufstellt. Und ich glaube, ich kann mir das schon vorstellen. Ich will den eigentlich als Statue irgendwo stehen sehen. Ich will den eigentlich nicht vorm Brandenburger Tor, ist ein bisschen too much, aber irgendwo...
Herr Helmut oder was?
Vielleicht auf der Siegessäule, oben drauf. Und zwar so, dass die Statik der Siegessäule gefährdet ist. Dass immer wieder, einmal im Jahr, so ein Statiker nachgucken muss, ob das noch hält oder ob der Alte da runterkracht, weil er so groß und fett ist.
Der Kohl schwankt.
Der Goldhelmut. Oben drauf, die Siegessäule oben drauf mit dem Goldhelmut. Und immer... angelegt... Ja. Der so angelegt ist von Architekten und von Bildhauern, die vom Springer Verlag organisiert
sind. Also schon extra wenn die brüchig, dass der Sockel schon leicht am Wangen ist.
Nein, der guckt natürlich, der guckt vom Westen aus gen Osten und immer wenn die Sonne den höchsten Stand erreicht hat, dann der Widerschein strahlt so Sonnenstrahlen aufs Brandenburger Tor. Da, wo Helmut Kohl einst die Mauer selbst zum Einsturz gebracht hat. Irgendwie so eine so eine Installation würde ich mir wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass da vom Springer Verlag beauftragte Bildhauer hinterstecken. Und wahrscheinlich wird da schon Maike und Kai machen schon Lobbyarbeit für ein großes Kohldenkmal. Welche Stadt wird als erstes einen Helmut-Kohl-Platz präsentieren? Wahrscheinlich nicht Berlin. Wahrscheinlich Hamburg.
So, jetzt klingelt es hier gerade schon wieder bei mir. Es
kein
ist
Problem.
Eine Menge los.
Es ist, wie im Taubenschlag bei euch.
Es ist heute wirklich eine Menge los. Heute Abend das Partyschloss. Ich lade euch alle ein. Janni, pass auf. Ich habe neulich tatsächlich einen absurden Traum gehabt. Ich habe geträumt, dass ich eine Schrumpfkanone entwickelt habe, mit der man die Menschheit schrumpfen kann und dass dadurch mehr Platz ist und wir alle die Möglichkeit haben, länger zu leben. Ich habe aber nicht bedacht, dass die Regentropfen dann auf einmal eine Gefahr für uns sind. Und beim ersten Regen gab es... tierisch Ärger.
Tote.
Und das, Tote. Es gab, das ist ja die Gefahr. Schrumpfkanone ist grundsätzlich eine Sache, die mich schon immer faszinierend fand. So eine Kanone, mit der man Sachen schrumpfen kann. Gibt es noch nicht. Wie sieht's eigentlich bei dir aus? Wenn man sowas, hast du eigentlich Endzeitgefühle? Ich frage das gerade, weil ich gestern mich mit einer Frau unterhalten habe hier aus der Nachbarschaft, die meinte, wenn man mal sieht, Donald Trump, das ist das in einem der mächtigsten Länder, ist halt der Präsident und generell was passiert, es ist doch alles schon Endzeit, es ist doch alles nichts mehr wert, hat die mir so versucht zu sagen. Hast du Endzeitgefühle in dir? Gibt es das, dass irgendwie wir wirklich auch mit Stephen Hawking jetzt? Und dann habe ich noch eine Theorie. Stephen Hawking, ne, gilt als bedeutender Wissenschaftler, habe ich neulich auch gesagt. 100 Jahre hat die Menschheit noch. In den nächsten 3 Jahren, also vor allem die Bild-Zeitung schreibt das dauernd, schreiben die gerade, also Stephen Hawking hat gesagt, die Menschheit muss innerhalb der nächsten 3 Jahre sich irgendwas überlegt haben, um diesen Planeten zu retten. Wer sagt aber, dass er das wirklich gesagt hat? Weil er selber kann ja gar nicht reden und ist wirklich schwer krank in diesem Rollstuhl gefesselt. Vielleicht gibt es irgendjemand, der das alles sagt und er selber denkt sich, ey, das habe ich doch gar nicht gesagt. Dass der da sitzt und so, nein, das habe ich alles gar nicht gesagt.
Haben russische Hacker das Sprachmodul von Stephen Hawking gehackt. Und in Wirklichkeit sitzt da irgendwie, keine Ahnung, Edward Snowden in Moskau und bedient den Sprachcomputer von Stephen Hawking. Und wir würden es nicht mitbekommen, seit Jahrzehnten.
Und wenn jetzt auf einmal eine Nachricht kommt, Falschmeldung gewesen, genau, russische Hacker haben Stephen Hawking irgendwie in Beschlag genommen oder haben seinen Sprachcomputer benutzt, ist alles in Ordnung. Uns geht's blendend. Die Welt ist in einem perfekten Zustand. Würde sich da was ändern vielleicht? Also grundsätzlich wieder. Vielleicht sind es ja auch diese Nachrichten, die Menschen so, sage ich mal, mit negativen Gefühlen. Vielleicht muss ja auch wirklich ein anderer mal diesen Sprach. Wer, also ich meine, so richtig, also ich habe dieses Buch gelesen, der Nuss in der Wein, also der hier, Universum in der Nussschale. Das ist das Buch, was ich gelesen habe von denen. Aber wer sagt denn, dass er das selber wirklich geschrieben hat? Weil er selber kommt ja nie zu Wort. Also ganz ehrlich, also das ist, ich bin, also warum ist ausgerechnet der intelligenteste Mensch auf dieser Welt nicht in der Lage, ein Wort zu sagen? Also nicht wegen, ich will mich jetzt nicht lustig machen über seine Krankheit oder sonst was, aber das ist doch auch so eine Sache, wo man so als Verschwörungstheoretiker auch fragen kann, wie weit ist das nur eine Handpumpe, so wie Fidi und Bumsi?
Olli, wir machen ein kurzes Päuschen. Wir haben
wir müssen auch eigentlich noch vorgenommen, machen.
Wir sollen auch die großen fünf
ja, das machen wir aber in der Bonusausgabe. Das machen wir in der Bonusausgabe für den Sommer.
Machen das wir das heute auf. Nicht?
Ich finde, das machen wir heute, aber nicht in der Sendung.
Das heißt, wir machen das vielleicht dann irgendwann in der Sommerpause?
Genau, wir kündigen das jetzt an, machen das jetzt aber nicht und schenken den Leuten, damit wir in der Sommerpause nicht ganz verschwunden sind, vielleicht diese großen 5 und strahlen die dann irgendwann aus, wenn keiner mehr damit rechnet, dass es uns überhaupt noch gibt und wir fast in Vergessenheit geraten sind, damit die Leute wissen, wir kommen im Herbst wieder mit neuer Energie, mit neuen Geschichten, also vielleicht auch komplett verändert. Wir haben jetzt ja 2 Monate Zeit, Jan, um mal vielleicht so eine Neuentwicklung, also eine Neuerfindung, dass wir auch als andere Typen mal auftauchen. Weißt du? Da habe ich auch mal drüber nachgedacht, weil du hast jetzt viel gemacht mit Politik in letzter Zeit. Ich habe so viel auch so Spaßmodul. Ich bin das Spaßmodul von uns oft gewesen oder auch der Melancholiker. Du bist ein bisschen der Satiriker, der Politiker. Mit welcher neuen Rolle? Das könnten wir nach dem nächsten Break noch mal kurz besprechen, finde ich. Und dann können wir es auch mal verabschieden für heute. Weil der gusseiserne Tisch, jetzt kommen gleich noch die Engel, die werden hier an die Wand gehängt. So silberne Engel, die ich mir bestellt habe.
Oh Mann, Gott, ey. Du musst mal so eine Reality-Show bei Vox, wie Harald Glöckler damals, als er seine neue Wohnung bezogen. Ich will wohnen bei Schulz, Schloss Schulz, 3 Stockwerke in Berlin, Stadtschloss, wunderschön. Und ich würde einfach gerne wissen, wie das auch mit deiner Entourage dann abgeht und wie du mit deinem Manager umgehst. Das würde ich alles gerne in der Fernsehsendung
sehen. Die sind ja immer alle dabei. Genau, das würdest du alles gerne in der Fernsehsendung sehen. Ich würde es ungern zeigen. Vor allem wäre es dann sehr traurig, weil es ist ganz schön, Futterneid, man muss immer aufpassen. Wenn wir jetzt zu viel darüber reden, es gab auch Leute, die dann so immer gerne so Sprüche bringen, ja, hier mit deinem Cabrio jetzt. Früher warst du noch irgendwie ein Indie-Rocker oder sowas. Ich habe ja gar kein Cabrio. Und wenn jetzt Leute das mit dem Schloss schon wieder ernst nehmen, weil manchmal ist es sehr erschreckend, was Leute von den Sachen, wie du es ja selber schon mitbekommen hast, bei dir ist es ja noch viel schlimmer, wenn du irgendwas hier sagst, wie mit Til Schweiger kommt das in die Zeitung, dass man alles für bare Münze nimmt. Es ist natürlich, wie gesagt, kein Schloss und keine Burg, es ist einfach nur, es ist eine Villa. Nein, Quatsch, auch das nicht. So.
Lass mal rein, wir machen im Unklaren. Ja. Wir machen ein kurzes Päuschen. Olli wünscht dir mal einen Song und gleich reden wir über unser neues Image nach der Sommerpause.
Was hast du mir da für ein Foto geschickt? Ist das Otto beim Tennisspielen?
Nee. Das ist Donald Trump. Das ist der Vergleich, der amerikanische Präsident und der französische Präsident in ihren jeweiligen offiziellen Staatsporträts.
Hat
das
der Donald Sonne Trump beim fette Tennis. Kiste?
Der hat eine fette Kiste und da guckt die Unterhose durch beim Tennisspielen. Es ist einfach nicht schön.
Der kann doch bestimmt mega twerken mit dem Arsch, oder?
Der kann vielleicht, wenn der furzt, bis der Furz aus dem Arschloch raus ist und dann zwischen den Pobacken rausgekrochen kommt, da liegen Tage dazwischen. Da gibt's so viele Möglichkeiten, wo der Furz dann quasi zwischen Arschloch und Pobacken Ausgang. Da ist so viel Fleisch. Das dauert einfach ewig, bis sich der Furz den Weg gebahnt hat. Und wenn der pupst, dann ist das wirklich, alles wackelt dann da, weil er so einen dicken Po hat. No Thigh Gap. Dieser Typ, No Thigh Gap. Lass uns gleich nochmal ganz kurz über die Zukunft reden, unseres Images. Und ich möchte, weil es vielleicht die letzte Sendung ist, in der ich irgendwelche politischen Sachen sage, nochmal ganz kurz über mein Verhältnis zum amerikanischen Präsidenten reden. Weil das hat sich tatsächlich seit Januar sehr geändert. Zum Thema Endzeitstimmung. Das ist momentan, hat sich das sehr verändert tatsächlich. Mehr dazu gleich nach diesem Song, den Olli sich jetzt wünscht. Na, Schloss Olli?
Ich weiß nicht, ob ich das Lied mir schon mal gewünscht habe, aber es ist einer der besten Texte von Art Brut. Haben wir Art Brut zu? Kannst du mal gucken, ob ich Art Brut, die englische Band, schon mal
hatten wir noch nicht.
Okay. Mit dem wunderschönen Lied Emily Kane, das ich immer noch so toll finde, dass er einfach nicht über die Liebe hinwegkommt, seine Schulliebe, das erste Mädchen, das ihn geliebt hat. Und den Text hat kids singing in the school buses, singing your name. Und dann, also dieser ganze Text ist so wunderschön, so witzig und hat so eine, diese Qualität, die erste Art Brut-Platte hatte, hatte die zweite und ich glaube die dritte auch nicht mehr. Der Sänger wohnt inzwischen in Berlin, ist mir neulich begegnet in einer Kneipe und hat mir zugenickt, als wenn wir uns irgendwie kennen würden. Ich kenne uns aber gar nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich gefreut, dass er mir zugenickt hat. Wahrscheinlich hat er gedacht, er schuldet mir noch Geld, ich bin Dope-Dealer oder so. Keine Ahnung, Emily Kane von Art Brut. Und die erste Art Brut hat mich damals total umgehauen, weil da so viele witzige und tolle Textideen drauf waren. Genau, den hören wir jetzt nochmal uns alle an und dann sind wir gleich wieder da mit der großen Schloss-Edition. Heute hier im Das Schloss bei Olli Schulz.
Fest und flauschig mit Böhmchen und Lollo.
Fest und flauschig am Sonntagnachmittag, Spotify ist hier und wir sind Jan und Olli. Heute sind wir wieder zusammen und die Sendung heißt Willkommen auf Schloss Olli. Fürst Oliver Mark der Erste.
Herzlich willkommen in meinem Schloss. Es halt weniger, weil der gusseiserne Tisch ein bisschen, sag ich mal, den Hall.
Also tatsächlich.
Ja, weil der Tisch ist jetzt direkt hier im Raum. Es ist ein großer Tisch.
Kannst du mir mal ein Foto schicken von dem gusseisernen Tisch? Ich möchte mir so ein bisschen vorstellen, wie der aussieht. Hat der Füße, die aussehen wie Füße von Tieren? Oder ist das ein, wie sieht der Tisch aus? Sind das modern, ist das ein moderner Tisch oder eher alt?
Ich schicke ihn dir mal jetzt zu. Ich würde gerne deine eigene Beschreibung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es dein Stil ist. So, ich habe ihn dir jetzt mal zugeschickt.
Du weißt, ich habe keinen Stil, Olli. Es wird nicht schwer sein.
Bist du jemand, der selber seine Wohnung einrichten kann oder suchst du dir da Hilfe?
Ich lasse mir Thea Gottschalk kommt, die Frau von Thomas Gottschalk, die immer meine Sachen einrichtet. Die macht Wandgemälde, riesengroße Bilder von Thomas Gottschalk über meinem Bett. Das ist so mein Style, also der Thea-Style. Wie so ein verrückter Albtraum von Tim Burton. Sieht meine Wohnung aus.
Ich habe ja tatsächlich eine kleine Idee von dir übernommen, was Ordnung angeht, Jan, wenn ich das erzähle.
Ja, was denn?
Also eine kleine Sache, ich fand es immer sehr karg und sehr trist bei dir, aber eine Sache hat mir sehr gefallen, und zwar, dass du all deine Kabel in so kleine Schälchen gepackt hast. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, diese ganzen kleinen Kabeladapter, die man hat. Und du hast die alle so fein säuberlich, also das letzte Mal, als ich bei dir war, vor 3 Jahren, hast du die alle in so Schälchen gehabt, in so kleinen Plastikschälchen. Und das fand ich total gut. Und das habe ich adaptiert, weil es ist jetzt nicht so eine geniale Idee, aber ich habe genau nach diesen kleinen Schälchen gesucht und habe das jetzt auch alles so sortiert.
Die gibt's bei IKEA, also eine kleine, einfach Ordnungsboxen. Hm? Und weil mich hat es genervt, dass ich immer, wenn ich ein Kabel gesucht habe, das nicht gefunden habe und die alle in so einer großen Kabelkiste lagen und vor allem dabei alles aussortieren. Und ich weiß bis heute nicht, in welche Mülltonne man alte Netzgeräte und alte Kabel tut, die man nicht mehr braucht. Ich habe die jetzt einfach immer in die gelbe Tonne getan, weil ich glaube, in Köln ist das die Wertstofftonne, da wird dann irgendwie auch das Kabel noch von Kupfer, geht dann noch irgendwie zum Recyclinghof und wird dann noch verkauft. Ich weiß nicht. Tu die mal in die gelbe Tonne. Es gibt in einigen Bundesländern die rote Tonne, wo man Altmetall und so alte Netzteile und alte Elektrogeräte reintun kann. Aber die habe ich gar nicht bei unserem Haus. Ist gar keine große. Hast du es bei dir in der neuen Wohnung eigentlich auch so, dass es so so große Mülltonnen sind, wo nur die Mieter Schlüssel haben und alle Leute immer ganz sauer sind, wenn andere Leute da Müll reinschmeißen? Ist bei mir nämlich so. So große fürs ganze Haus, ganz große Tonnen.
Genau, ganz so. Aber ich glaube auch, dass das hier, ich wohne ja erst seit ein paar Tagen hier, dass die hier auch, hier ist eine strikte Mülltrennung. Und ich frage mich, wie das ist, wenn ich hier was falsch reintue, ob die dann bei einem klingeln, ob das so ein Haus ist, wo die Leute dann sagen, hallo, das geht so nicht und ähnliches.
Also in deiner Gegend wird der Müll wahrscheinlich nicht nur nach Verbundstoffen und Papier getrennt, sondern auch nach Deutsch und Moslem.
Das keine Ahnung. Ich habe ja noch nicht einen Moslem gesehen in der Nachbarschaft, deswegen bin ich
mir nicht so sicher,
ob es überhaupt eine Trennung gibt.
Deutscher Müll und ausländischer Müll, das ist die Mülltrennung in deinem Viertel.
Die Moslems können jetzt wieder dicker werden, der Ramadan ist vorbei, jetzt kann wieder richtig reingehauen werden. Das gibt ja, ich habe auch eine Freundin von mir, die Muslimin ist, die hat wirklich in der Zeit so gelitten. Ich habe die sie hat das stringent durchgezogen, dass du dann halt irgendwie tagsüber nichts essen darfst, und die sah dann so dünn und so leidend aus. Das ist, wie lang ist das? Wie lang geht der Ramadan? 3 Wochen oder so? Das ist wirklich hart. Das ist dafür da, um dich wirklich in Demut zu üben und so ein bisschen Dankbarkeit zu zeigen und so. Das hat ja verschiedene Gründe, warum man das macht. Ich, und auch Reinigung vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht einfach, wenn ich das machen würde, einfach diesen Monat mich nicht einschließen würde, weil ich ungenießbar wäre, wenn ich dann irgendwie, das ist schon auch echt krass. Also, ja. Das noch am Rande. So, Jan, du wolltest ganz kurz uns noch was erzählen, bevor wir jetzt, also wir kommen jetzt zum Ende der Sendung. Wie lange brauchst du ungefähr, um noch dein Verhältnis zum amerikanischen Präsidenten zu erklären?
Weil darauf wartet. Musst du noch mal AA oder was ist los?
Ich wollte einfach nur mal wissen.
Mit Polyboy den Tisch einreiben. Nee, ich wollte nur kurz sagen, dass ich mittlerweile diese Woche allen Donald Trump Accounts entfolgt habe, weil ich es einfach nicht mehr hören kann. Meine Haltung ist jetzt, kommt mal klar, macht euren Scheiß da fertig. Und wenn ihr fertig seid, damit den abzusetzen, dann können wir uns ja wieder unterhalten. Ich hätte nicht gedacht, dass der Typ so lange an der Macht bleibt, dass die so wenig in der Lage sind, dass das so kaputt ist da drüben, dass sie das aushalten, dass der Präsident ist und dass die Demokratie das da mitmacht und dass sie den nicht einfach wie so ein Splitter, den man sich reinreißt, dass sie nicht einfach eingekapselt wird von Eiter und Donald Trump und seine ganzen Vollidioten Knallchargen in der Administration einfach abgestoßen werden. Ich dachte, das geht viel schneller, und jetzt bin ich so leicht enttäuscht davon, dass das überhaupt nicht schnell geht, sondern im Gegenteil, dass sie jetzt vielleicht sogar diese Healthcare-Bilder durchdrücken diese Woche oder nächste Woche. Das wäre eine absolute Katastrophe, und deswegen habe ich mich jetzt, um meine eigenen Nerven zu schonen und auch um den Urlaub schon langsam einzuläuten, mich komplett davon verabschiedet, mich über den amerikanischen Präsidenten aufzuregen oder mich für amerikanische Politik zu interessieren, zumindest so intensiv wie letzten Monat. Da habe ich keinen Bock mehr drauf, ist mir zu anstrengend. Sollen die den mal loswerden? Ich freue mich auf den G20-Gipfel. Ich kann nur alle ermutigen, ich bin leider wirklich im Urlaub. Ich wäre tatsächlich gerne gekommen und ich habe den Urlaub schon lange gebucht. Ich bin auf den Malediven ganz alleine und werde da schön intern protestieren gegen den G20-Gipfel. Ich würde mir wünschen, dass in Hamburg friedlich protestiert wird. Und das vielleicht auch, und das auch, wenn die Polizei Hundertschaften aus Berlin, dann fertig sind im Einsatz, dass die sich vielleicht mal irgendwie keine Flasche kleiner Feigling nehmen, die Dienstwaffe, Bademantel einpacken und sich vielleicht auch auf die Seite der Demonstranten stellen, weil sind ja auch nur Menschen, haben sicherlich auch eine politische Einstellung und wer in der Reihe am Zaun stehen kann und pinkeln kann und irgendwie sich im Flüchtlingsdorf da gegenseitig einen runterholt, der kann auch mal nach Dienstschluss auf der anderen Seite der Polizeikette stehen und da mal ein bisschen mitdemonstrieren. Ich finde das immer ganz gut, wenn Polizisten sich auch politisch engagieren und da mal privat, als Privatperson, jetzt fand ich eigentlich ganz sympathisch, nicht nur Party machen, sondern auch politisch betätigen. Warum nicht? Also geht alle nach Hamburg, fahrt alle nach Hamburg und bringt die Stadt zum Beben. Ist meine Ansage. Da ist es gibt keine große Entschuldigung, außer wenn man auf die Malediven ist, weil man Promi ist und keinen Bock hat mitzumachen.
Oder in Las Vegas gerade ist und sich Mel Brooks anguckt. Aber ansonsten sollte man auf alle Fälle da sein. Wir müssen aufpassen, Jan. Wir sollten wirklich überlegen, das Image oder auch generell mit diesen Überspitzungen aufzupassen. Schloss Olli und Malediven Janni.
Das Ricky Gervais, großes Ricky Gervais Problem. Das große Ricky Gervais Problem, warum es total kippt, dass er irgendwann mit dieser komischen Art von Großkotzigkeit so sehr ironisch gespielt hat, dass du die Ironie vergessen hast und dass du ihre Ironie nicht mehr gesehen hast. Und jetzt ist es eigentlich nur noch großkotzig. Ich will Ricky Gervais nicht irgendwelche Preise in die Kamera halten sehen und auch nicht irgendwelche Instagram-Fotos oder irgendwelche Twitter-Posts, wo man sieht, in welchen geilen Herbergen er absteigt und was für ein geiler Macker er ist. Es ist mega uncool. Es ist wirklich mega uncool.
Es ist mega uncool und das ist auch das Problem bei Ricky Gervais. Ich habe schon gesehen bei dieser Sendung, die ich sehr mochte, auch Talking Funny, wo er mit Chris Rock da saß und wo er Jerry Seinfeld und Louis C.K. und dann immer ein bisschen lauter als die anderen lachen musste und auch so die ganze Zeit so geil, ich gehöre jetzt mit so dazu. Das strahlte so aus ihm irgendwie heraus. Und das ist, glaube ich, die Gefahr und das ist auch das Problem, was man dann hat. Man gönnt ihm das ja, weil Ricky Gervais hat auch wirklich hart gearbeitet, hat ein paar wirklich sensationelle, tolle Sachen abgeliefert. Es ist nur so, wenn das dann wirklich irgendwann kippt, das ist bei vielen Sachen so. Diese Punkband The Hives, die kennst du ja sicherlich auch noch aus Schweden, die ersten beiden Platten habe ich geliebt von denen. Und der Sänger hat immer so großmäulige, ironische Ansagen auf der Bühne gemacht. Und das fand man jahrelang witzig und gut. Und irgendwann habe ich die gesehen auf dem Hurricane, habe, glaube ich, auch mit denen gespielt und dachte einfach so, halt doch einfach nur die Fresse, du Penner. Das ist nicht mehr witzig. Halt doch einfach nur dein Maul, wirklich. Dass diese Ansagen, weil es war auch nicht mehr, der hat einfach nur noch so von sich so gelabert und hat da so eine Ansage nach der anderen gemacht, die dann irgendwie auch so das Publikum beleidigt hat oder dass die Hives sind die größte Rock'n'Roll-Band der Welt und irgendwann war der Witz weg, weil die Band war dann einfach auch scheiße. Das war dann irgendwie nicht mehr gut und interessant, sondern die haben alle 4 Jahre, bringen noch eine Platte raus und die sind dann auch alles so semi-gut und das ist dann so, wenn dann irgendwann das kommt, ich habe übrigens in der letzten Sendung erzählt, dass Marilyn Manson mal 1.000 Mark André, der heute Abend zu mir kommt, weil wir morgen unsere Reise antreten, den gejagt hat und in die Fresse hauen wollte. Hast du das mitbekommen?
Habe ich mitbekommen, ja. Aber erzähl doch mal für alle Leute, die letzte Woche nicht zugehört haben.
Naja, André und ich haben damals als Ordner gearbeitet, das muss 99 gewesen sein. Und André zieht eine Person aus dem Graben, eine Mädchen, die ohnmächtig war bei Marilyn Manson. Und Marilyn Manson schmeißt die ganze Zeit mit so Wasserflaschen um sich und schmeißt dann eine volle Volvic-Flasche zwischen die Schulterblätter von dem Mädchen, das gerade von André aus dem Graben gezogen wird. Und der zeigt ihm so einen Mittelfinger. Und Marilyn Manson bricht das Lied ab. Das gibt es noch als Zeitungsartikel tatsächlich. Da steht aber, ein Fotograf hat irgendwie den Mittelfinger gezeigt. Das stimmt aber nicht, das war 1.000 Mark, André. Und dann hat der gesagt, also Marilyn Manson, hey tough guy, what's your problem? Und hat dann tatsächlich einen anderen Security-Mann dahin geschickt, damit der aufs Maul kriegt, André. Und André musste dann aus dem Graben raus. Ätzend, ich mag Marilyn Manson nicht. Es gibt ganz viele Leute, die haben eine Zeit lang dieses witzige Foto geschickt, Marilyn Manson ungeschminkt, soll so aussehen wie ich. Das weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, ist mir auch egal, aber ich habe mich nur nicht darüber gefreut, weil ich Marilyn Manson nicht mag. Und weil ich auch fand, nur weil der mal einmal bei Bowling for Columbine einen schlauen Satz gesagt hat, alle immer so, ja, das ist ein ganz schlauer, sozialkritischer Typ und so. Ich finde, das ist in den letzten Jahren vor allem ein ziemlich durchgewracktes Arschloch gewesen und auch, wie er die Leute behandelt hat.
Ja,
das nur mal so nebenbei. Und wenn er sich nochmal hier Tough Guy-mäßig kommen will, soll er zu mir mal im Schloss vorsprechen. Guck mal, das ist schon wieder gefahren mit dem Schloss. Wir müssen aufhören. Wie würdest du dich präsentieren nach der Sommerpause, Jan?
Also ganz komplett entpolitisiert, weil ich meine, es ist ja der Bundes... Wir kommen wieder am 27. August. Da werden jetzt viele Leute sagen, oh, aber versprochen, es gibt jede Woche so einen kleinen Snippet von Olli und mir, wo wir aus dem Privatleben erzählen. Also so ganz weg werden wir nicht sein. Es gibt aber keine neuen Folgen bis zum 27. August. Wir haben aber jetzt ehrlich gesagt ganz schön durchgerockt.
Auf alle Fälle geht es nach der Sommerpause so, wie es aussieht, weiter. Und ich glaube auch eine Entpolitisierung, sagt man das, Entpolitisierung?
Ja, findet statt.
Findet bei uns statt, finde ich auch ganz gut. Wir sind auch ein bisschen immer noch aus dem Entertainment-Bereich. Vor allem auch du darfst das nicht vergessen, Jan, dass du viele Herzen da draußen, früher mit deiner alten Sendung, wo du den Bembel immer dem Gast übergeben hast und die alle mitgeklatscht haben, dass du da viele Herzen der Nation erobert hast. Und dann bist du irgendwann... Hast du irgendwann ja angefangen, so ein bisschen auch Politclown zu werden, den Finger in die Wunde der Gesellschaft zu halten. Ja. Aber deine Roots, da wo du herkommst, Bremen-Fegesack, wo du damals irgendwie am Nachtbus gewartet hast, mit einem halben Döner um den Mund gewickelt, ne? Dass du da herkommst und dass du ein Volksmusiktyp bist oder auch immer noch ein Volkstyp bist und dass das ganze Volk dich braucht. Es braucht dich nicht nur eine Schicht, es braucht dich nicht nur der zynische Denker hier, die hast du alle schon auf deiner Seite, der immer sagt, ah geil, der Böhmermann ist ein Genie, der macht die alle fertig und so, sondern du brauchst auch die, die sagen, der Böhmermann hat Herz, der Böhmermann hat damals den Leuten immer einen Bembel gegeben, den wollen wir zurück, den Bembel-Böhmermann.
Böhmi aus Fegesack. Ja, ich finde sowieso, da habe ich mich mit einem Freund aus Fegesack diese Woche drüber unterhalten, die Rückkehr in die alte, also zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Ist übrigens der Song, den ich mir auf die Liste wünsche, nochmal vom lieben Kollegen Tis Ullmann, schöne Grüße. Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Und so ein bisschen geht es mir so mit Bremen-Fegesack. Ich habe immer, wenn ich da bin, und ich bin relativ oft da, immer das Gefühl, es ist zwar natürlich wahnsinnig provinziell und es ist eben nicht Köln, es ist nicht Berlin, es ist nicht Hamburg, aber es ist einfach meine Heimat und eines Tages kehre ich dahin zurück und wohne in so einer alten Kapitänsvilla, verbittert und mache einen Podcast mit Olli, der dann in Hamburg, Eiderstedt, ne? Aus Eiderstedt kommst du?
Eiderstedt, du sitzt in Eiderstedt. Tatsächlich komme ich eigentlich aus Eimsbüttel, da bin ich geboren und habe die ersten Jahre in Eimsbüttel gewohnt. Dann in Lockstedt, dann in Stelling und dann in Schnelsen, um den genauen Verlauf mal zu sagen. Also das sind alles Scheißgegenden, außer Eimsbüttel, das gilt halbwegs als urban und hip. Aber ja, da sind wir beide her und da gehen wir irgendwann wieder auch hin. Es zieht uns irgendwann zurück. Und ich glaube auch, dass irgendwann diese Schlossphase vorbei ist, genau wie die MINT-Zeit irgendwann vorbei ist. Wenn der MINT 2000 nicht mehr ist, dann möchte ich wie damals, wie heißt der Spieler nochmal, der... Mint, ich habe den Namen vergessen. Der Monarch.
Der Monarch, ja.
Wenn die Mint-Zeit vorbei ist, wenn die Schlosszeit vorbei ist, dann werde ich wieder zurückkehren in eine kleine bescheidene Behausung in Hamburg-Altona oder Eimsbüttel. Werde vielleicht noch ein paar Leute treffen auf der Straße, die auf die Schulter klopfen und sagen, Olli Schulz, das war damals witzig, als du im Fernsehen warst. Werde verarmt und alleine sterben, aber werde sagen, war eine geile Zick, die wir hier hatten. Ja. Das war's.
Das war fest und flauschig für diese Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann nochmal ganz frisch aufgeladen. Geht's in die Sommerferien, die große Urlaubssendung nächste Woche. Wir packen den Koffer zusammen und dann verschwinden wir in die Sommerferien und sind am 27. August wieder da bei Spotify, dem Streaming-Anbieter, dem Original-Streaming-Anbieter. Spotify, das Original.
Das stimmt wirklich. Spotify ist das Original. Na, also ich meine, und vor allem Spotify ist... ich mag das Grün in dem Schriftzug übrigens gerne, ist mir aufgefallen neulich.
Komm, wie wir jetzt schon den Pimmel von Spotify im Mund haben, ne? Nur weil der Podcast weitergeht.
Ich finde es schön, macht mir Spaß, ist ein guter Arbeitgeber und gibt uns die Möglichkeit...
Läuft durch sein Schloss.
Sagt Olli, läuft durch sein Schloss. Nein, in meiner kleinen Behausung hier werde ich jetzt auch mal die Vorhänge zumachen, mich auf meinen neuen Tisch legen und mich dann mit einer...
Und einen Bademantel anziehen, die Dienstwaffe rausholen und einfach ein bisschen alleine auf dem Tisch tanzen.
Genau,
jetzt gleich.
Genau. Und dann sagt, holt euch, was ihr wollt. Es ist alles euer. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich wollte noch ein Gedicht. Ich habe neulich ein kleines melancholisches Gedicht geschrieben.
Ja, mach das doch.
Aber ich glaube, jetzt ist der Akku gerade alles. Nichts im Leben ist umsonst. Ganz egal, woher du kommst, ganz egal, woher du gehst. Irgendwann, wenn du verstehst, dass nichts von dem bleibt, was dich treibt... Dann kannst du von Herzen singen, schön, dass ich am Leben bin. So in der Art. Ich hab's noch nicht ganz fertig. Einfach und solide.
Kannst du mal an Tim Bensko schicken.
Ist nichts für dich, Jan, ich weiß. Aber manche Sachen sind einfach, kommen von Herzen und sind auch wichtig, wenn sie nicht verschachtelt sind, weil die guten Sachen gehen einfach manchmal direkt ins Herz. Und Tim Bensko, ne?
Der war Abend in unserer Sendung bei ZDF Neo.
Der ist heute Abend bei uns in der Sendung. Wir haben noch gar nicht gesagt, heute Abend geht es gleich weiter dann. Im Anschluss, jetzt nochmal, genau, Bademantel schon mal anziehen, Dienstwaffe rausholen, dreimal in die Luft schießen, Fernseher anmachen und dann Schulz und Böhmermann gucken. Mit Dirk von Lozo, die große Musiksendung. Wer war noch da? Doro Pesch.
Veronika Fischer.
Veronika Fischer, genau.
Ja. So, und wir können jetzt, jetzt, glaube ich, nach neuestem Gesetzesstand jetzt am Ende der Sendung auch heiraten. Ich glaube, jetzt die Ehe für alle, endlich wird ein Traum wahr. Mein Traum.
Aber wir heiraten nach meinem Schloss.
Ja, kannst du nicht dein Schloss für Ehen vermieten?
Ich würde das gerne machen. Olli Schulz, vermählt junge Paare.
Ja. So, Olli und ich heiraten jetzt und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Tschüss.